Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Liebes Nooviso-Publikum, ich habe schon richtig Heimweh gehabt. Ich bin seit 8 Wochen zum ersten Mal wieder hier in unserem schönen Studio. Es sind Corona-Zeiten und da sind ja ganz viele im Homeoffice. Wir waren es auch eine ganze Weile. Und ich freue mich jetzt sehr, 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 dass ich einen tollen Gast für euch mitbringen konnte, der auch zur Corona-Krise ziemlich viel zu sagen hat. Denn er begleitet das Ganze seit 4 Wochen als Filmemacher. Und er macht dazu wirklich ganz fabelhafte Filme. Einen zeigen wir gleich zum Einstieg, damit ihr angetriggert werdet. Und dann kommen wir zu dir, Eliati.
Ich glaube, dass wir in so einer Phase sind, dass gerade, wie soll ich das sagen, dass gerade diese Massenpsychologie angewendet wird, dieses Hammer and Dance, also dass wir unterdrückt werden und mit Angst kontrolliert werden und dann kommt wieder eine Phase, wo wir alle wieder aufatmen dürfen, wo auch dann die Kinder wieder zur Schule gehen dürfen und ich denke, daran messen es ganz viele in dieser Bevölkerung, ob die Kinder wieder zur Schule gehen dürfen. Und ich denke, genau jetzt müssen wir wachsam sein. Es wird nicht nur daran gemessen, ob die Kinder wieder zur Schule gehen dürfen. Es wird einfach daran gemessen, wie sehr unsere Rechte beschnitten werden. Und wir müssen aufpassen, wie viel im Internet von uns weggeschnitten wird, wie viele Beiträge einfach gelöscht werden, verschwinden. Wir müssen darauf aufpassen, welche Webseiten nicht mehr erreichbar sind oder nur noch über Umwege erreichbar sind. Und genau das alles macht mir Angst.
Sie kennen das auch, auf jeden Fall. Das ist Teil Ihrer Ausbildung. Aber Sie haben natürlich auch Dienstanweisungen. Vielleicht sollten die Kollegen diese Dienstanweisungen auch öffentlich machen. Dann könnten wir darüber disputieren, wie es in einer Demokratie üblich, sinnvoll und notwendig ist.
Ich bin in keinster Form Extremist. Ich würde sagen, dass ich halt einfach für meine Rechte einstehen will und ich kenne auch meine Rechte und ich weiß auch zum Beispiel, was Freiheit ist oder Unterdrückung und so. Und wie man hier gesehen hat, da waren Leute aller Kategorien vorhanden. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass hier ein extremer rechter Aufmarsch war oder ein linker Aufmarsch oder sonst was, sondern alle Bevölkerungsgruppen waren hiermit vertreten, indem die sich hingestellt haben und halt für ihre Meinung eingestanden sind. Ja, und das fand ich halt sehr klasse, dass man jetzt nicht unter Hautfarbe oder politische Richtung irgendwie sowas die Leute irgendwie getrennt hat, sondern die Leute sind gemeinsam auf die Straße gegangen für ihre Rechte.
Zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
Toller Film, Ilia. Also, ich ziehe meinen Hut. Das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit gewesen. Und irgendwie so ganz anders als das, was man in den Medien über diese Demonstrationen hört. Aber eins nach dem anderen. Du bist heute hier. Ich habe dich eingeladen, weil du diese tollen Filme machst. Wir werden deinen jüngsten Film auch noch mal am Ende dieser Sendung sehen. Der ist nämlich auch ganz hervorragend. Du bist Filmemacher aus Dresden, Ilia. Und erzähl mir doch mal ein kleines bisschen deinen Werdegang von einem sehr erfolgreichen Projektleiter in Werbeagenturen von Köln über München, über Paris, wieder über Dresden zum Freelancer, der jetzt Corona-Demonstrationen filmt. Also das, erklär mir das kurz, von dieser Wahnsinnserfolgsgeschichte zu jetzt etwas, was vielleicht deinen Ruf ruinieren könnte.
Ja, das ist immer wieder wunderschön zu hören, wie man so eine ganze Lebenskarriere in zwei Sätzen zusammenfassen kann. Aber natürlich hast du die Stichpunkte perfekt getroffen. In der Tat ist es so, dass ich gut rumgekommen bin. Ich bin geboren in Russland, bin mit 5 Jahren dank meiner Eltern nach Deutschland umgezogen, fühle mich auch in dem Sinne als Deutscher, auch wenn ich noch immer beide Staatsbürgerschaften habe. Ich bin in diesem Land groß geworden, ich bin in diesem Land zur Schule gegangen. Ich habe hier meine Hochschulausbildung angefangen zumindest, nicht absolviert, bevor ich dann nach Frankreich gegangen bin. Ich hatte schon früh das Bedürfnis, mich mitzuteilen. Ich bin der Typ, der halt kommunikativ aufgelegt ist. Mir wurde schon früh in die Wiege gelegt, mein Medium zu suchen, um dieses Mitteilungsbedürfnis irgendwie halt an den Mann zu bringen. Und das war nach den ersten grafischen Arbeiten. Ich habe als Kind wurde ich damals noch von den Eltern ermuntert, halt mit Bleistift oder dann Aquarell oder Öl oder so weiter zu zeichnen. Und das ist irgendwie hängen geblieben, diese Symbiose zwischen dem Mitteilungsbedürfnis, Gedanken in Hinblick auf werden zu Text, ne, in Papierform, wird dann zu einem Bild, wird, wenn du mehrere Bilder zusammenfügst, zu einem Video, zu einem Film. Und ich bin auch von der Ausbildung her dann diesen Weg gegangen, dass ich mich über Umwege versucht habe, halt in diese Richtung zu entwickeln. Das ist mir, wie gesagt, über mehrere Stationen, über mehrere Länder hinweg dann auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Und aktuell interessiert mich auf jeden Fall, was ich als Filmemacher, als Künstler, nicht stellvertretend für Deutschland oder Deutschlands Künstler, aber als Teil von Deutschlands Künstlern aussagen kann, wie ich diese Krise, ne, bewerten kann, wie ich sie dokumentieren kann und welchen Wert das überhaupt hat, dass wir sie festhalten und wie wir diese Videos dann auffassen.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du dir mal 3 Berufe vorstellen kannst, auszuüben, nämlich Anwalt, Journalist und Filmemacher. Mhm. Und nun machst du ja gerade etwas, also du frierst ja Zeitgeschichte ein mit deinen Filmen, die du jetzt machst, und fungierst damit ja eigentlich auch als Anwalt, nämlich für die Bürger, die du dort porträtierst, und als Journalist, der eben ohne Filter das wiedergibt, was er dort sieht. Das ist ja die Aufgabe von einem Journalisten eigentlich. Und dann eben als Filmemacher. Und du hast mir auch was Schönes erzählt im Vorgespräch, nämlich, na, dass deine Eltern dich auch ermutigt haben und dein Bruder, dass ihr in eurer Freizeit nicht irgendwelche sinnlosen Dinge tut oder nicht ausschließlich, sondern euch musisch auch befähigt. Und da ist die Malerei und die Literatur eben sehr hervorgehoben gewesen. Und diese Symbiose ist dann für dich eben das Filmemachen geworden. Und das ist eben auch dein Ausdrucksmedium. Aber an dir ist dabei, denke ich, auch wirklich ein guter Journalist verloren gegangen. Aber vielleicht zieht es dich ja noch ein bisschen in diese Ecke immer mehr hinein. Nun bist du ja als mittlerweile Freelancer unterwegs. Also das heißt, du bist freiberuflich, du bist selbstverantwortlich und du warst ja vorher in Werbeagenturen und in Filmproduktionsfirmen in einem Angestelltenverhältnis und hattest dort auch Posten, in denen dir viel Verantwortung trotzdem auch angetragen wurde, eben als Projektleiter. Wie fühlt sich denn das jetzt an, dein eigenes Ding zu machen und auch sowas machen zu dürfen, wo dir kein Redakteur sagt, nee, da gehst du nicht hin?
Es gibt weiterhin einen Chefredakteur. Dieser Chefredakteur bin aber größtenteils eigentlich ich. Also ich bin ein bisschen dem Publikum verpflichtet und auch dem, wie ich mein Publikum wahrnehme. Das heißt, ich versuche schon bewusste Inhalte, sage ich mal, zu produzieren, von denen nicht nur ich denke, dass sie wichtig sind und dass ich deren Wert teile, sondern halt auch mein Publikum. Genau, aber es gibt diesen Chefredakteur und in letzter Instanz bin ich dann aber natürlich mir selbst verpflichtet. Der Sprung in die selbstberufliche oder selbstständige Tätigkeit war natürlich ein Sprung ins kalte Wasser. Ich war nicht ganz unvorbereitet, aber es ist für jeden, denke ich mal, ein Lernprozess und eine sehr steile Lernkurve. Man muss der Typ dazu sein. Wie ich im Vorgespräch erwähnt habe, ist es wirklich ein sehr hartes Pflaster, sich da durchzuschlagen. Allerdings wiegen die Freiheiten, die man gewinnt, meiner Meinung nach alle Bequemlichkeiten, die man im Angestelltenverhältnis halt liegen lässt, auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von der Art, wie mich im Prinzip mein Arbeitsprozess inspiriert, seit ich Freelancer geworden bin, wie viel er mir wiedergibt, möchte ich das nicht mehr missen. Und ich schließe überhaupt nicht aus, mich einem sehr guten Team oder einem sehr guten Projekt in Zukunft wieder anzuschließen. Nur Oviso fällt mir dabei ein. Sehr gerne kooperiere ich mit euch in Zukunft. Das heißt, ich habe per se nichts gegen ein Angestelltenverhältnis. Aber die Freiheit, die ich gewonnen habe, mich auszudrücken, zum Beispiel auch jetzt zu einem so sozial enorm wichtigen Thema, was nicht einfach nur vermarktet werden muss, sondern auch, selbst wenn es überhaupt keine Klicks oder wenig Klicks generieren würde, ja, trotz allem wichtig ist und von einer enormen Bedeutung, nicht nur nationale Tragweite, sondern internationale, sage ich mal, Aspekte in sich verbindet, dass ich die Freiheit hatte, das einfach aufzugreifen, während alle anderen zu Hause sitzen und Netflix schauen, ja, und jetzt gerade auch Inhalte produzieren, die Netflix, sage ich mal, typisch sind, im Sinne von realitätsfremd, ein bisschen Eskapismus, ein bisschen Comedy, ein bisschen alles, was die Leute jetzt gerade schauen wollen. Ja, dass ich die Freiheit hatte zu sagen, nein, nicht ich stemme mich dagegen, aber ich wähle bewusst das, was mich halt jetzt interessiert in diesen Tagen. Das bereitet mir sehr viel Freude und gibt aktuell auch sehr, sehr viel Kraft zurück. Besonders, wenn ich sehe, dass es nicht auf taube Ohren stößt, sondern regen Zulauf hat.
Würdest du sagen, dass Freiheit auch etwas mit Mut zu tun hat, wenn man sich für die Freiheit entscheidet, dass das Mut voraussetzt? Na, denn im Angestelltenverhältnis ist es bequem, es ist einfach, es ist finanziell sicher.
Ja, in der Tat hat Freiheit etwas mit Mut zu tun. Aber da reicht die Anspielung nur auf die berufliche Sicherheit nicht aus. Wir müssen ja auch an die persönliche Freiheiten denken, gerade in Zeiten, wo halt die Meinungsfreiheit zum Beispiel, die Versammlungsfreiheit beschnitten werden.
Deshalb frage ich dich danach.
Genau. Also es ist natürlich ein Äquivalent, ist da wiederzufinden, auch in der beruflichen Situation. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, meinetwegen, das Freelancertum ist nichts für mich. Die Selbstständigkeit, das Unternehmertum, die Verantwortung zu tragen, vielleicht auch dann irgendwann zu riskieren, abzurutschen, mehr ins Management zu kommen, weil irgendjemand halt die Fäden in der Hand halten muss, anstatt halt das zu tun, was einen ursprünglich begeistert hat, nämlich das Handwerk. Ich will da niemandem zu nahe treten. Es gibt sehr, sehr viele gute Kollegen, die im Angestelltenverhältnis wundervolle Arbeit produzieren und sich wahrscheinlich darin frei fühlen. Und zu Recht, es gibt ja auch sehr, sehr viele gute Chefredakteure und wir haben ja Gott sei Dank nicht immer Krisenzeiten. Nur was zählt, ist halt nun mal die Positionierung und das Rückgrat, das man beweist in Krisenzeiten. Ne? Weil wenn alles gut läuft, ist es leicht, freundlich zu sein und, und aufeinander zuzugehen und all diese Werte hochzuhalten, die wir halt immer so feiern. Aber jetzt, wo es drauf ankommt, und es kommt ja nicht nur jetzt drauf an, nur jetzt haben wir halt einen bewussten Fokus drauf, da müsste sich das, sag ich mal, beweisen und aufzeigen, was wir uns angespart haben und was wir so lange zelebriert haben. Ja. Insofern, ja, es ist natürlich bequem, in einem Angestelltenverhältnis beruflich zu sein und wäre auch für mich vielleicht einfacher. Aktuell habe ich ein enormes Arbeitspensum. Ich opfere sehr viel dafür. Die Filme, die wir hier zeigen, die mache ich alle ehrenamtlich nebenbei, während ich noch andere Kunden betreue. Und die haben natürlich auch ihre Erwartungen und wollen auch bedient werden. Ich habe da Gott sei Dank den Vorteil, dass ich jetzt als Freelancer mir Kunden gewählt habe, die sehr entgegenkommen sind diesbezüglich. Also die verstehen, wo ich herkomme, die räumen mir bewusst Platz und Zeit ein, um zu sagen, hey, die Arbeit, die du da machst, ist auch wichtig. Ja, unser Flyer oder unsere Webseite oder unser kleines Werbevideo, da kann ein bisschen warten. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ne? Und das ist auch etwas, was ich mir in diesem Freelancertum zum Beispiel erarbeitet habe. Wenn ich früher zum Beispiel für große Firmen gearbeitet habe und ich kann da namhafte nennen.
Microsoft zum Beispiel, hast du mir erzählt.
Ich habe für Microsoft gearbeitet, ich habe für Leica gearbeitet, ich habe für Here gearbeitet, ich habe für Ubisoft gearbeitet, also Samsung. Ich hatte wirklich viele Kunden, die auch wirklich sehr namhaft sind und Rang und Namen haben. Und es macht natürlich, sage ich mal, Eindruck zu sagen, du hast die in deiner Vita. Das stimmt schon, aber du bist nur ein kleines Rädchen im System. Du hast da irgendeinen Manager, Ansprechpartner, der seine Arbeit auslagert an Agenturen. Die machen dann Daumen hoch oder Daumen runter, ja, und irgendwie so kriegst du dann dein nächstes Budget oder nicht. Musst immer gucken, dass du das irgendwie finanziert bekommst. Und natürlich ist es toll, wenn der ein oder andere Ausreißer kommt und auf einmal kommt eine Social-Media-Kampagne oder sowas halt sehr gut an. Das stimmt schon. Aber du hast ja da keine Erwähnung. Im besten Fall ist das ja, selbst wenn du der kreative Kopf hinter dieser Idee warst, kriegst du eine Shampoosflasche ja, vom Team geschickt oder sowas. Aber dein Name wird nirgendwo erwähnt. Nicht mal die Agentur wird erwähnt, weil du arbeitest ja als Proxy für diese Firmen. Und insofern habe ich jetzt als Freelancer natürlich nicht mehr diese riesengroßen Kunden. Ich bin ja in Personalunion praktisch alles, was ich anbiete. Und das ist natürlich für eine Firma mit der Reichweite von was weiß ich, an Samsung, an Microsoft, an wer auch immer, nicht genug. Die wollen ja auch ein gewisses, sage ich mal, auch Management und einen Komfort, den sie sich einkaufen dafür. Aber dafür habe ich jetzt die Kunden, die mir halt Zeit einräumen mit Projekten, die, also inzwischen kann ich das wirklich so behaupten, die mir entgegenkommen, auch die mich finden. Insbesondere auch jetzt kommen sehr, sehr viele Leute auf mich zu. Ich investiere eigentlich schon seit fast einem Jahr überhaupt nichts mehr in die Akquise. Ein Projekt führt immer wieder zum nächsten. Wartezeiten sind inzwischen auch schon nicht untypisch. Und insofern bin ich in der glücklichen Lage, ne, die man sich auch hart erarbeiten musste, ne, aber die es mir erlaubt, teilweise halt wirklich projektbezogen abzuwägen, was macht mir jetzt mehr Spaß, was finde ich jetzt relevanter, wen finde ich aktuell wichtiger. Und das ist auch wieder eine dieser Freiheiten, die ich nicht missen möchte.
Nun hast du gesagt, du machst das, also die Filme, den wir gerade gesehen haben und den wir zum Schluss noch zeigen, das machst du alles ehrenamtlich. Mich interessiert jetzt sehr, wie bist du denn dazu gekommen, dir jetzt auch noch diese Augenringe heranzuzüchten, weil du komplett überarbeitet bist. Nachts musst du diese ganzen Filme fertig machen. Du bist ja eigentlich beruflich total gedeckelt. Was hat dich dazu bewegt, diese Demos zu begleiten und filmisch zu dokumentieren?
Ursprünglich hatte ich ein Interesse an dieser ganzen Bewegung, an der Wahrheitsfindung, weil ich, wie gesagt, auf dieses Thema kommen wir noch, Diskrepanzen festgestellt habe. Als ich die erste Demo besucht habe oder mich schon allein dazu informiert habe, habe ich begonnen zu konsumieren und zu sehen, wie diese Demos oder die Diskussion medial geführt wird. Und da habe ich mich schon gewundert, dass es sehr wenig, sage ich mal, aussagekräftige, aber auch ein bisschen vielleicht künstlerisch wertvolle, nicht nur dokumentarische, sondern wirklich halt auch künstlerisch wertvolle Beiträge gibt zu diesem Thema. Wo man normalerweise ansonsten in Friedenszeiten, will ich es mal nennen, ne, zu jedem, darf ich fluchen, darf ich Scheiß sagen?
Ja.
Okay, also zu jedem Scheiß wirklich kommen sie daher und selbst wenn sie nur ein Handy haben, dann werden da die Filter drauf gekloppt und irgendwelche pathetische Musik spielt im Hintergrund und in Wirklichkeit ist das, was weiß ich, ein Flummiball, der balanciert wird und jemand macht da irgendwie eine Sporteinlage. Also aus allem wird dieses Premium-Bild geschaffen, ne, und man versucht irgendwas zu glorifizieren, was auch immer die eigene Aktivität gerade ist, was weiß ich, Shuffle-Dancing oder alles Mögliche. Also da gibt's, die Messlatte kann nicht tief genug sein. Ja, da wird sowas schon angesetzt. Und jetzt bei einem Thema, wo es wirklich halt so viele Menschen betrifft, von dieser wirklich enormen Tragweite, habe ich schon im Vorfeld, bevor ich auch nur auf die erste Demo gegangen bin, diese Bildgewaltigkeit, aber einfach auch nur ja, diese Arbeitsstunden vermisst, dass da Künstler und einfach auch Kollegen, also ich spreche in erster Linie für die Filmemacher, ne, dass die sich halt nicht mit diesem Material auseinandersetzen und das gerade in dieser Zeit, wo halt so viel Zeit tatsächlich da ist. Denn ich kann es ja nachvollziehen, bei mir sind ja auch Aufträge weggebrochen. Also womit füllen die diese Zeit? Ne? Und vielleicht, um das nochmal so auf den Punkt zu bringen, ich mache das alles ehrenamtlich und ich habe begonnen im Prinzip, und da will ich den Bogen spannen, mehr oder weniger spontan. Also nicht spontan habe ich begonnen, mich mit dem Thema zu befassen und mich zu belesen und Meinungen auszutauschen. Aber ich habe eine Kamera einfach nur eingepackt in einen Rucksack, ohne irgendeine Stabilisierung, ohne ein zweites Objektiv, ohne irgendein Licht, ohne ein Mikrofon. Ich hatte gar nichts dabei. Jeder, der Filmer ist, weiß, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Und ich bin auf eine der Demos gegangen. Gott sei Dank wohne ich in Dresden, wo wir schon, wie gesagt, vor 4 Wochen Ableger der Nicht-Ohne-Uns-Bewegung hatten, die sich damals im Großen Garten schon getroffen haben. www.nichtohneuns.de, da stehen alle weiteren Demo-Termine. Die Bewegung dauert an. Und ich bin hingegangen mit 2 Freunden. Ich wäre auch allein hingegangen. Ich war auch 1 Stunde vorher schon alleine da, weil ich sehen wollte, wie formiert sich das alles. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie viele Leute ich dort zu erwarten hatte oder auch nicht. Das Wetter war schlecht, es war kalt, es war regnerisch. Es war so ein typischer Apriltag gerade. Mhm. Und wir waren gerade mal, ich weiß nicht, eine Handvoll, vielleicht waren wir 1 Dutzend vor 4 Wochen. Und auf einmal kamen sie aber angeströmt. Auf einmal, bevor man es sich versah, fast wie auf Kommando, ja, war dann ein Pulk Menschen zusammen. Und in meinem ersten Film, den haben wir jetzt nicht, also den zeigen wir nicht im Rahmen eurer Sendung, aber Leute auf YouTube können sich den gerne auf meinem Kanal anschauen. Wir blenden bestimmt die Adresse ein.
Das blenden wir ein.
Genau. Die werden sehen, es war, wie gesagt, Handheld-Footage von im Prinzip einem Pulk von vielleicht 20, vielleicht 30 Menschen, die alle dick eingekleidet waren, mit Schals, mit allem Möglichen. Und schon im April haben die sich da aber hingesetzt und dann diese Ignorance-Meditation gemacht. Und ich habe eigentlich wirklich mehr so, nicht per Zufall, denn die Kamera hatte ich natürlich dabei in der Absicht, vielleicht dort was zu filmen. Aber ich wusste, dass aus diesem Material kann nichts, sage ich mal, so hochwertiges werden, dass es einem Film gerecht werden würde, in der Art, wie ich die Filme produziere, wenn ich so ein Thema aufarbeite. Aber dennoch habe ich gesagt, jetzt muss ich wieder fluchen, scheiß drauf. Ja, ich muss das jetzt einfach einfangen. Und ich bin einfach mitgelaufen. Und jeder weiß, der jemals eine Kamera getragen hat und sich das Footage nachher angeschaut hat, wenn man läuft mit einer Kamera ohne irgendein Equipment, dann wackelt alles und man sieht nichts. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich Interviews gemacht habe an dem Tag, aber der Ton war nicht so toll. Und die Bilder waren, wie gesagt, verwackelt. Aber ich habe daraus trotzdem etwas gemacht. Ich war so inspiriert von dieser Präsenz dieser Menschen, dass ich nicht alleine mir diese Gedanken mache. Ja, dass Menschen ihren Arsch hochgekriegt haben und gesagt haben, in dieser Kälte, in diesem April, gegen diese, ich will es nicht sagen Unterdrückung, aber auf jeden Fall halt Beschränkungen. Ja, damals war ja auch noch diese Kontaktbeschränkung, die gegolten hat. Gegen den Mundschutz, gegen die Unvernunft, gegen diese
Bevormundung.
Bevormundung, genau, gegen diesen wirklich Angriff auf die Intelligenz, ja, also mit der Argumentation, die uns entgegengeworfen wurde. Wir können vielleicht nicht viel machen, aber bei Gott, was wir können, ist auf die verfickte Straße zu gehen, ja, und in diesem Regen zu stehen. Und auch wenn ihr überhaupt keine Notiz von uns nehmt, dann laufen wir da lang. Und das machen wir, solange wir können, bis ihr uns halt dann die Platzverweise oder was auch immer entgegenbringt, sodass wir dann den Platz natürlich dann unfreiwillig räumen müssen. Und das ist auch passiert. Und ich habe auch aufgenommen, wie wir vor 4 Wochen schon Bußgelder, nicht ich persönlich, aber andere Mitstreiter Bußgelder kassiert haben. Side note will ich kurz dazu sagen, ich habe bei allen, die ich damals schon gefilmt habe, die diese Bußgeldbescheide bekommen haben, angeblich vor Ort zumindest, ich habe mit denen Rücksprache gehalten und jetzt, Wochen später, hat immer noch keiner Post bekommen. Das heißt, es sei noch mal dahingestellt, ob das einfach nur so eine Taktik war, vielleicht um jemanden einzuschüchtern.
Abschreckung.
Abschreckung, genau. Dass die, wie gesagt, in Anführungszeichen kulant genug waren zu sagen, ich rede dabei von der Polizei, ne, dass die uns keine Strafbescheide in dem Sinne monetär also zukommen lassen. Aber viele Leute kann sowas ja schon genügend abschrecken, ne, wenn man auf einmal das erste Mal mit der Polizei konfrontiert ist. Und um jetzt noch mal ganz genau den Punkt drauf zu setzen, ich hatte also so viel Material, ich war so inspiriert von dieser, es war noch keine Menge an Leuten, aber einfach nur die Kraft der Gedanken, dass ich gesagt habe, auch aus diesem, in Anführungszeichen, schrottigen Material kann man etwas machen. Da gibt es Tricks und Kniffe, die man anwenden kann. Ja, Zeitlupe wirkt ja immer sehr schön und so weiter. Eine schöne Komposition, vielleicht nicht ganz so viel rumlaufen und so weiter. Kann man ein bisschen was machen. Und ich habe diesen Film online gestellt und es ist auch bis jetzt einer der erfolgreichsten von denen, die ich gemacht habe, weil er einfach auch nicht nur auf meinem Kanal, sondern auch in Facebook-Gruppen, per WhatsApp, in Telegram, auf anderen, wie gesagt, Kanälen außer meinem, ja, quasi runtergeladen und dann neu hochgeladen wurde, auch mit anderem Branding, ohne mein Copyright zu beachten und so weiter und so fort. Und aber auf diesen Film gab es schon enorm viel Feedback, weil einfach zu dieser Zeit, das hat sich bis heute nicht stark geändert, aber besonders vor 4 Wochen, einfach überhaupt keine künstlerische Aufarbeitung dieser Demos existiert hat oder dieser Bewegung. Und da möchte ich halt wirklich ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Es gibt natürlich sehr, sehr viele gute Journalisten und dokumentarische Filmemacher, Ja? Wobei, ich weiß nicht, ob man die Filmemacher nennen kann, nur im weitesten Sinne, als dass sie halt wirklich ein Video oder halt einen Film produzieren. Aber für mich, wie ich meine Arbeit verstehe, ist, es ist halt nicht einfach nur dokumentarisch. Natürlich können sie es mir auch einfacher machen und dann sagen, ich livestreame einfach nur alles, was ich sehe, vom Handy aus. Und das ist für die Leute, die keine anderen Möglichkeiten haben, irgendwas beizusteuern, absolut legitim. Es ist wichtig, dass wir das ungeschnitten und ungefiltert sehen. Ja? Aber es ist auch gleichzeitig wichtig zu sagen, ich erinnere mich an Euronews. Ich weiß nicht, ob es den Channel überhaupt noch gibt, aber den habe ich geguckt, bevor ich nach Paris gegangen bin. Mhm. Da gab es mal so eine Rubrik, die hieß No Comment. Da halten die einfach nur drauf und dann muss man sich selber seine eigene Meinung dazu bilden, was auch immer da gerade gezeigt wird. Und so habe ich auch ein bisschen halt das Framing dieser Demonstrationsvideos von Kollegen gesehen. Ja? Die sind natürlich in Berlin vor Ort und da wird natürlich irgendwie ein Menschenrechtsaktivistin wird da abgeführt. Wie hieß die damit denn?
Die DDR-Aktivistin?
Genau. Ja, da müssen wir noch auf den Namen kommen.
Babel?
Angelika, kann das sein? Ich will dir jetzt nicht Unrecht tun, aber die Dame hat auf jeden Fall sehr viel Eindruck gemacht.
Ja,
ne?
Ja, ich hab gesehen, wie sie abgeführt wurde und mir ist es kalt den Rücken runtergelaufen.
Genau. Und sie ist ja nicht die Einzige. Also sie ist eine von vielen, ja, die so behandelt wurde. Und man muss nicht Aktivistin gewesen sein, beziehungsweise das jahrzehntelang schon gemacht haben, um genauso brutal niedergeknüppelt zu werden oder halt in dieser Stressposition. Das ist wie im russischen Hochsicherheitsgefängnis. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber der Spiegel hat da mal eine Doku drüber gemacht, daher kann ich das. Die schlimmsten Kannibalen und Mörder von Russland werden in Stresspositionen, ja, werden sie die im Gefängnis sitzen, werden in Stresspositionen, ähnlich denen, wie die Polizei, die uns Protestler jetzt abführt teilweise, werden die quasi über den Hof geführt. Das bedeutet übergebeugt, Hände nach hinten. Mhm. Du kannst dich nicht bewegen, du kannst eigentlich nur nach vorne stolpern. Du wirst die ganze Zeit eigentlich nur getragen. Mhm. Es gibt Bilder aus Berlin von 2020, wo die Polizisten so mit friedlichen Demonstranten umgehen. Und wie gesagt, das ist vielleicht sogar bei den Schlimmsten der Schlimmen, sag ich mal, fragwürdig, ob das wirklich in dem Ausmaß angebracht ist. Ne? Also ein Schlagwort dieser Debatte ist ja Verhältnismäßigkeit.
Ja.
Und wir sehen das aber so in den Medien porträtiert. Und der Bogen wieder zurück, den ich leider so oft spannen muss, weil ich halt so viel zu erzählen habe, ist, dokumentarische Filme machen gibt es viele. Und die halten die Kamera drauf und diese Aufnahmen sind wichtig. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich begonnen habe, gab es nicht mal, oder vielleicht gab es da einen Beitrag von dem Menschen, der diese Ignorance Meditation mit ins Leben gerufen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er primär Filmemacher oder Journalist ist. Aber er hat, bevor er dann das Interview mit Ken Jebsen hinten dran geschnitten hat, einen Beitrag reingestellt von, glaube ich, der ersten Ignorance Meditation. Damals war der Rosa-Luxemburg-Platz noch demonstrierbar, also noch nicht weiträumig abgesperrt. Und da hatte der so einen kleinen 8-Minuten-Beitrag, wo er diese Szenen zusammengeschnitten hat, aber eigentlich auch nur mit Musik unterlegt hat. Und ich arbeite ja zum Beispiel auch noch mit Text. Ich bearbeite meine Bilder, also ich arbeite sie auf. Ich mache sie schöner, als sie sind, in Anführungszeichen. Aber einfach nur, dass sie besser, nicht besser aussehen, aber dass man sie besser sehen kann. Ne?
Ja, du bist PR geschult, das merkt man schon.
Ja, ich glaube, das ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Genau, und in dem Sinne, da will ich auch eine Lanze brechen, ne, für diesen Menschen. Also er hat das schon gemacht und vielleicht war das auch dieser Tropfen, ne, der das fast zum Überlauf hat bringen lassen, dass ich das dann auch selber gemacht habe. Aber wie gesagt, er hat einfach nur dieselben Szenen, die er danach auch genauso ohne die Musik online gestellt hat, hat er halt mit Musik untermalt und das war mir noch nicht weit genug. Also natürlich kam da derselbe Kontext raus. Ich wusste, was er damit aussagen wollte. Und ich hatte den Kloß im Hals, als ich das gesehen habe. Ich weiß noch, ich saß in einer Straßenbahn, wo damals schon die Leute sich schief angeguckt haben, wenn man dann seinen Mundschutz nicht aufhatte oder sowas. Und ich sehe mir dieses Video an mit meinen Lautsprechern. Keiner weiß, was ich auf meinem kleinen Handy habe. Es ist ein Handy-Display, nicht eins der moderneren, sondern ich habe noch so ein kleines handliches mit 4,7 Zoll. Also entsprechend Briefmarkengröße. Und ich sehe diese Bilder, aber halt einfach nur schon allein in diesem Format, die Kraft, die transportiert haben. Ich hatte den Kloß im Hals. Ich habe meine Station verpasst, musste einen Weg zurücklaufen, einer Station zurücklaufen. Und ich bin auch gerade witzigerweise, damals war ich auf dem Weg halt zu besagten Freunden, die ich dann am Folgetag mitgenommen habe zu der Demonstration. Wir haben uns das alle dann zusammen angeschaut und das hat uns schon inspiriert. Und ich will nicht sagen, dass das, sage ich mal, wirklich konkret das war, also dass ich ohne diesen Film das nicht selber angefangen hätte, mein Engagement. Aber das hat mich auf jeden Fall auf die Idee gebracht, das aufzugreifen. Und in der Art, wie es mir möglich ist und wie ich weiß, dass es anderen Kollegen und Filmemachern auch möglich ist, dieses Thema zu bearbeiten. Mhm. Da kann keiner irgendwie jetzt sagen, wir sind nicht intellektuell genug, um dieses Thema zu verarbeiten. Wir haben die Technik nicht, wir haben das Budget nicht, wir haben einfach den Mut nicht oder was auch immer. Das hattet ihr schon immer. Es gibt Extremfilmer, die springen aus dem verfickten Flugzeug mit einem Gleitschirm, wo sich jeder denken würde, um Gottes Willen, wie macht man das überhaupt? Und da springen Kamerateams hinterher. Ja, die dann halt quasi Aufnahmen machen, wie der dann irgendwie 2 Meter über dem Boden da hinwegzischt mit 200 Kilometer die Stunde. Da macht man es auf einmal möglich. Da versetzt man Himmel und Hölle, ne, oder Berge, um dieses wunderbare Footage, natürlich Adrenalin geladen und hast du nicht gehört, ne, und Klicks produziert. Ja. Aber es ist, ich will nicht sagen, es ist irrelevant, ne, denn diese Leute suchen natürlich auch eine Plattform und so ein Springer zu werden und sein Leben zu riskieren, ne, da will man auch irgendwie ein Feedback dafür haben. Und auch wenn es nur in der Form von einem bedeutungslosen Like ist. Ja. Aber dieses Know-how ist da und die Kapazitäten sind bei den Kollegen da. Ja. Wie gesagt, bei mir sind Aufträge weggebrochen. Ich weiß, was es bedeutet, auf einmal Zeit zu haben, auf einmal zu sagen, auf einmal sind Monate frei geworden, Monate an Projekten. Ja. Das sind Arbeitsstunden, die ich jetzt zum Beispiel investiere, wo ich jetzt seit Wochen 7 Tage die Woche arbeite. 80 Stunden ist wahrscheinlich nicht gelogen. Ich meine, schaut mich an. Ich habe heute den Film, den wir am Ende dieses Beitrags zeigen werden, den habe ich heute bis 5.52 Uhr. Ich habe auf den Wecker geguckt, als ich ihn mir für 9 Uhr gestellt habe, habe ich auf den Wecker geschaut und gesehen, das war 5.52 Uhr. Mhm. Also könnt ihr euch vorstellen, ich habe an diesem Film, also ich habe auch schon vorher den natürlich vorbereitet, aber halt mindestens, ich weiß nicht, 20 Stunden oder so gearbeitet. Wie gesagt, nicht am Stück, ich bin auch kein Übermensch. Genau, diese Kapazitäten sind da, und sowohl technisch als auch finanziell. Denn das ist ja das Nächste. Aktuell bezahle ich diese Filme in Anführungszeichen mit meiner Zeit. Hm. Ja, denn sie sind jetzt, das Equipment ist da, das Know-how ist da, das hat man sich über die Jahre erarbeitet. Ihr habt auch ein Studio, wenn ihr wolltet, könntet ihr hier wen auch immer interviewen. Ne? Ihr habt jetzt in dem Sinne, die laufenden Kosten ist die Miete, aber ihr habt jetzt keine Anschaffungskosten mehr. Genauso ist es auch bei mir. Ich muss jetzt nicht in eine lange Ausbildung gehen, um jetzt zu lernen, wie man Filme macht, die irgendwie eine Aussagekraft haben. Das ist schon alles da. Jetzt muss ich nur diese Zeit in die Hand nehmen und zu sagen, okay, anstatt jetzt irgendwie ein Projekt zu suchen, wie ich jetzt irgendwie panisch das irgendwie kompensieren kann, was mir jetzt verloren gegangen ist, nutze ich diese Zeit für etwas anderes. Und ich bin jetzt nun doppelt verrückt, wenn man das so sagen kann, weil ich versuche, mir meine Kunden beizubehalten, also 8 Stunden am Tag für die zu arbeiten, soweit es geht, was ich halt nicht alles schieben kann. Und dann die nächsten 8 Stunden am Tag in mein politisches Engagement zu stecken.
Genau, politisches Engagement ist ein gutes Stichwort. Ist das dadurch geweckt worden? Denn vorher war es, also ich würde sagen, du bist doch ein recht perfektionistischer Filmemacher. Also du hast einen hohen Anspruch an deine Arbeit und das widerspiegelt sich dann eben auch an den Produkten, die dann fertig sind. Aber das, was du vorher gemacht hast in deinem Berufsleben, war ja ausgesprochen unpolitisch. Und jetzt gehst du auf die Straße und machst etwas sehr Politisches. Würdest du sogar sagen, dass du da im Herzen, dass da auch bei dir ein kleiner Aktivist schlägt in dieser, also in diesem Kontext jetzt Corona, Grundgesetz, Verteidigung?
Also ich bin ein bequemer Aktivist. Ich war früher Klicktivist, wie man so schön sagt.
Mhm. Schreibtischtäter.
Schreibtischtäter, so. Genau. Ich habe auch Petitionen unterschrieben, ich habe auch Facebook-Likes gegeben, ich habe mich auch über, was weiß ich, bewegende Videos von Kollegen gefreut, die halt Themen, die Relevanz hatten, die wie gesagt im Internet geteilt worden sind. Und ich habe auch, wir hatten eine witzige Initiative in Dresden zum Beispiel, da hieß es im Rahmen der Klimadebatte darum, wir versuchen irgendwie 500.000 Bäume zu pflanzen. Ja, um halt gegen den Klimawandel ein bisschen was zu tun. Und das habe ich sowohl finanziell unterstützt, als auch, wie gesagt, auf meiner Timeline geteilt. Meine Familie hat gespendet. Ich glaube, sogar einen Freund aus meinem Freundeskreis habe ich dazu gekriegt, auch ein bisschen was zu geben. Ich weiß gar nicht, was aus dem Projekt geworden ist. Ich hoffe, die haben den Winter jetzt überlebt, die Bäume. Ich glaube, die sind im November oder Dezember gepflanzt worden.
Es war ja ein milder Winter.
Es war ein milder Winter. Gut, dann wird es wohl hoffentlich gut gegangen sein. Ich war früher Klicktivist, aber das heißt nicht, dass ich nicht uninteressiert war. Ich war schon, ich hoffe, das merkt man auch in unserem Gespräch. Also es gibt sehr, sehr viele Themen, die ich halt sehr, nicht nur verinnerlicht habe, sondern mit denen ich mich sehr tiefgründig beschäftigt habe. Und im Herzen habe ich das schon immer mit mir getragen. Und ich bin auch ein Mensch, der gut reden kann und auch gerne redet. Ich denke mal, wenn man dieses Werkzeug hat, dieses Instrument, ne, dann muss man das auch in irgendeiner Form nutzen. Deshalb bin ich auch gerne zum Beispiel in unserem Freundeskreis derjenige, der halt kritische Themen anspricht und dann halt diskutiert. Also insbesondere jetzt im Hinblick auf die Klimadebatte. Ich habe in meinem Freundeskreis Leute, die engagieren sich halt sehr für dieses das grüne Thema, wenn ich das mal so betiteln darf, ne? Was ja auch vollkommen richtig ist. Und andere Sachen, die halt, sag ich mal, Relevanz haben. Ich habe das aber nie publik gemacht über den Rahmen der Menschen, die ich halt direkt in meinem Umfeld erreichen konnte. Mhm. Ja. Bei Social Media habe ich mich auch größtenteils zurückgezogen, weil einfach Social Media irgendwann Überhand nehmen kann. Also ich weiß ja selber, welchen Schaden das anrichten kann. Ich war bzw. bin ja teilweise noch einer, ne, das muss ich ja zugeben, der darauf auch, sag ich mal, zählt und bewusst Kampagnen so ausrichtet, dass die Leute klicken, dass die Leute wiederkommen, dass die halt an ihrem Handy hängen, dass die halt, ne, das priorisieren über andere Dinge, die vielleicht so viel wichtiger sind in ihrem Leben. Mhm. Ja. Von daher kann ich das schon nachvollziehen und ich weiß, dass ich da auch ein bisschen vielleicht scheinheilig bin, dass ich jetzt erst erwache. Ne? Aber dann, das verbuche ich unter Nobody is perfect und man hat auch nur ein Leben. Hm. Ne? Also man kann sich ja sehr leicht darin verlieren.
Jetzt erst erwachen, würde ich sofort mal reingrätschen. Was ist es, was dich mehr auf die Straße treibt? Das Interesse, diesen historischen Moment festzuhalten oder eben auch dein eigener Unmut über die Regierungs- oder Gesundheitsministeriumspolitik, die wir momentan alle also seit mehreren Wochen am eigenen Leib zu spüren bekommen? Oder ist es vielleicht beides?
Es ist auf jeden Fall beides. Es ist sogar noch mehr als das. Denn es ist ja nicht nur die Regierung, es ist ja nicht nur das Gesundheitsministerium, denn das ist ja eigentlich eins. Es ist ja eigentlich weshalb diese Demos jetzt auch einen so anderen Charakter inzwischen gewinnen. Wir reden hier über Themen, über die wir schon längst hätten reden sollen, die schon damals relevant waren und jetzt unter einem anderen Namen, sage ich mal, vermarktet werden.
Ja, also nämlich welche? Was meinst du?
Naja, wir nehmen Corona als Anlass, um aber halt über Themen zu sprechen, die eigentlich uns schon längst bewegt haben. Soziale Gerechtigkeit. Mhm. Wie werden wir von den Politikern vertreten? Was genau sagen uns denn diese Mainstream-Medien? Was ist der Wert von Nachdenken? Was ist der Wert von Mündigkeit? Was bedeutet auch diese persönliche Unantastbarkeit? Ne? Also bis hin zu, dass ich Mensch bin, den du jetzt nicht hinschubsen kannst oder wegschubsen kannst oder in so eine Stressposition irgendwie mit Handschellen gefesselt, den du wegtransportieren kannst. Was bedeutet also diese körperliche, seelische, geistige, einfach auch die Gedankenfreiheit? Ne? Nicht ohne Grund singen ja bei ganz vielen Demos jetzt die Leute, die Gedanken sind frei, weil ohne Scheiß, da so weit ist es jetzt schon gekommen. Wir fragen uns, sind unsere Gedanken überhaupt noch frei? Mhm. Ja. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Frage?
Ich habe dich gefragt, ob dich vor allem auf die Straße treibt, dass du einen historischen Moment festhältst oder weil du eben wirklich auch dich mit diesen Demonstranten solidarisierst.
Genau. Und deshalb, wenn du mich jetzt fragst, ja, ist es, weil ich halt insbesondere kritisiere, was nun die Regierung gemacht hat, dann sage ich, das ist zu singulär betrachtet. Ich will jetzt kein Feindbild malen, genauso wie Bill Gates, ne, der jetzt viel kritisiert wird. Der ist nicht der singuläre Antichrist oder sowas. Wie gesagt, für mich hat diese Demo schon längst so schlimm die Konnotation dieses Begriffes aber auch ist. Ne? Es ist eine Systemkritik. Ja, wir haben uns einfach in einen, ich will nicht sagen, es ist eine Sackgasse, ich hoffe, wir kommen da raus, aber wir haben uns auch in eine Position navigiert als Gesellschaft, als so viele Träger, und ich trage daran auch Schuld im Prinzip als Werbemacher zu einem Teil, ja, dass wir gesagt haben, wir priorisieren halt, wie gesagt, immer den Gewinn, immer den Sensationalismus, immer die Headline, immer die Kontrolle, immer im Prinzip dieses, eigentlich alle Werte, die wir ansonsten in all unseren Filmen verteufeln, ja, weil der Held ist ja immer gut, er ist immer nobel, er ist immer bescheiden, ja, und es kommt ja immer zum Guten und so weiter. Also und wir als Gesellschaft, nicht nur die Regierung, nicht nur das Gesundheitsamt, nicht nur der Wieder, nicht nur der Drosten, nicht nur Bill Gates, ja, sondern die Journalisten, die anderen Künstler, aber auch alle anderen, die jetzt die Fresse halten, die sagen, ja, lieber nicht auffallen, ja, lieber einfach nur mitlaufen oder einfach nur, sag ich mal, sich überhaupt keine Meinung bilden. Ich halte den Leuten ja das Mikrofon, sag ich mal, vors Gesicht, die kommen zu den Demos raus und das geht so weit, dass Demonstranten, die mit rausgekommen sind, in diesen kalten Apriltagen, ja, ich habe eine Interviewreihe, da haben sich schon 14 Leute geäußert, die Reihe könnt ihr euch auf YouTube anschauen, es kommen noch 8, es kommen wahrscheinlich noch sehr, sehr viele mehr, aber was ihr seht, sind die übrig gebliebenen. Für jedes eine Interview, das ich kriege, sind 3 andere, die Nein gesagt haben. Mhm. Demonstranten, die schon hingekommen sind, die ihren Arsch schon hochbekommen haben, um zu sagen, ich demonstriere jetzt dafür. Ich komme mit der Kamera auf die zu und die sind so verängstigt, auch wenn ich die Bommel habe, auch wenn sie mich inzwischen schon kennen, ja, dass mir diese Angst entgegengebracht wird, lieber nichts sagen, lieber nicht auffallen. Vielleicht bist du ja auch von der Lügenpresse oder vielleicht, ich weiß nicht, wo das landet. Mhm. Ja? Das heißt, wir sind jetzt also schon an einem Punkt angekommen, wo das System, nicht nur die Regierung, ja, aber das System, alles zusammen, wir müssen alles hinterfragen. Das ist ja das Komplexe Interesse an dieser Fragestellung. Ja, dass wir uns da in diese missliche Lage manövriert haben, in der die Leute voreinander Angst haben, in der die Leute vor der Wahrheit Angst haben, in der die Leute kein Interesse daran haben und die Firmen keinen finanziellen Gewinn haben an dieser Wahrheitsfindung, daran, dass wir halt produktiv zusammenleben, daran, dass wir halt wirklich, im Englischen gibt es ein Wort dafür, thrive, also wirklich nicht einfach nur leben, sondern halt, jetzt müsste man mal nachschlagen, was das auf Deutsch bedeutet, aber halt unser Leben, das hat nichts mit Genuss zu tun, einfach, sage ich mal, unser Potenzial ausleben, das wir haben als Menschen, wenn wir wirklich zusammenarbeiten. Aktuell verdient man sehr viel mehr an Spaltung, das sehen wir doch. Mhm. Ja, wir sehen, dass im Prinzip die Menschen bewusst in Lager aufgeteilt werden. Leute, die vorher so zusammengeschweißt sind, ich bin in meinem eigenen Freundeskreis früher mit diesen Menschen, die mich jetzt zum Beispiel auch kritisieren, können wir auch gerne nachher nochmal besprechen, aber ich bin mit denen Zelten gefahren, Jahre in Folge. Wir haben uns zusammen eine Zahnbürste geteilt, ja? Wir sind zusammen auf Campingklos gegangen. Ja, wir haben Urlaube miteinander verbracht, wir haben zusammen gelacht, geliebt, gelebt, ja, alles gemacht, was man machen muss in Freundeskreisen. Und diese Menschen, die drehen einem nicht den Rücken zu, nicht sofort, aber die weichen einer Diskussion aus und langsam, Stück für Stück entfernen wir uns voneinander. Mhm. Und selbst wenn diese Corona-Krise irgendwann vorbei ist, komplett aufgearbeitet, niemand hat irgendeinen finanziellen Schaden oder moralischen Schaden davongetragen, ja, werden wir uns anders begegnen. Denn wir haben diesen Ballast, der jetzt zwischen uns steht. Ja. Dass wir schon gemerkt haben, hey, damals hast du so gedacht und ich war auf der anderen Seite. Ja?
Liebe Zuschauer, ich denke, das, was der Elia gerade erzählt, hat der eine oder andere von euch vermutlich selber schon in den letzten Jahren mal in Erfahrung gebracht. Also unsere Zuschauer wissen wahrscheinlich ganz genau, wovon du sprichst. Sehr, sehr interessant, deinen Gedanken zu lauschen. Du hast ja gesagt, es ist mittlerweile das ganze System, was von immer mehr Demonstranten jetzt in Frage gestellt wird, vielleicht bei vielen zum ersten Mal. Ist das vielleicht der Grund, weshalb die Politik und die Medienlandschaft in Deutschland, die ja nicht ganz unabhängig von der Politik ist, so wie von der Tarantel gestochen auf diese Demonstrationen reagiert? Also es wird ja da gesprochen, da sind Neurechte und da sind Verschwörungstheoretiker und Extremisten und Krawallos und was weiß ich nicht alles. Die böse Querfront hat sich gebildet. Also wenn man dem Glauben schenkt, was man in den verschiedenen Medien liest, dann muss man ja, es ist ja wirklich ein Hexenkessel, der sich da dort auf die Straße ergießt. Mhm. Ich war jetzt selber da bei insgesamt 3 Demonstrationen. Das Bild, was ich in der Presse gelesen habe, hat sich für mich überhaupt nicht bestätigt, ganz im Gegenteil. Aber es muss ja einen Grund geben für diese Verteufelung.
Ich denke, das hat in erster Linie mit Selbsterhalt zu tun. Diese Menschen sind ja auch nicht dumm. Ne? Also das sind Menschen, die...
Die Presse meinst du jetzt? Die Journalisten in der Mainstream-Presse? Oder?
Nein, die Journalisten sind ja nur Handlanger. Die haben ja Chefredakteure. Die Chefredakteure, okay. Die haben dann die Beziehungen zu den Politikern. Also das ist ja das Problem. Die Medien, die das Korrektiv sein sollten, die eigentlich die Politiker in Anführungszeichen in Schach oder zumindest kontrollieren sollten, die arbeiten ja schon längst im Prinzip miteinander. Und bei der GEZ wirklich ganz, ganz genau. Denn die Politiker haben ja das Gesetz erlassen, dass zum Beispiel die GEZ einzieht von allen, ob du willst oder nicht. Und die verteilen dann dieses Geld. Also ARD, ZDF oder was auch immer ihr guckt. Es gibt auch viele andere Ableger. Es ist nicht nur ARD und ZDF. Die sind GEZ finanziert, also die sind im direktesten wirklich Sinne gekauft. Ne? Eigentlich ja vom Volk, eigentlich sollten sie für uns arbeiten. Aber tatsächlich arbeiten sie halt für, sage ich mal, das Organ, was das Gesetz erlassen hat, dass dieses Geld von uns eingezogen wird. Ja? Und wenn man sich überlegt, warum die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt, sage ich mal, in Deutschland erfunden wurden, nach dieser ganzen Propagandazeit, die wir während der NS-Zeit erlebt haben, dann ist es ja eigentlich haarsträubend, dass sich das genau umgedreht hat. Aber genau, diese Verteufelung der Demonstranten, die du ansprichst, die passiert. Und ich glaube, die Journalisten, die haben gar nicht, sage ich mal, ein bewusstes Feindbild oder die haben kein persönliches Interesse daran, jeden Demonstranten per se irgendwie anzugreifen. Es gibt keine irgendwie Demo-Angriffskultur an sich, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist wirklich in diesem Fall ganz singulär, wie du richtigerweise andeutest, eine Anweisung, die halt ne, irgendwie hinterrücks ihren Weg halt über den Chefredakteur in das Gedankengut der Redakteure findet. Und wie gesagt, auch da wird kontrolliert, wenn du irgendetwas schreibst, also im Amerikanischen gibt es dann dieses Wort op-ed, ne, also im Prinzip eine Gegenmeinung. Selbst also etablierte Zeitungen, meiner Meinung nach, inzwischen weniger, aber besonders am Anfang, haben halt sehr wenig Gegenmeinungen gebracht. Geschweige denn, dass man im offiziellen Text, im offiziellen, sage ich mal, Tenor, sich hätte trauen können, irgendetwas, sage ich mal, Kritisches oder Hinterfragendes zu bringen. Das habe ich auch vermisst und ich sehe auch diese Diskrepanz. Und deshalb bin ich ja auch, ich bin nicht deshalb auf die Straße gegangen, um das konkret zu kritisieren, aber es ist ein weiterer Faktor von so, so vielen, wo ich wirklich ganz konkret sagen kann, ich habe mir das eigene Bild gemacht. Es heißt immer, ja, bild dir deine Meinung. Ja, sprich nicht immer nach und berufe dich auf die Medien, berufe dich auf Bilder. Ja, und ich habe diese Bilder produziert. Ich war da. Ich bin derjenige, auf dessen Bilder ihr euch jetzt verlassen könnt. Ja, und du wirst das Bild bestätigen können, wenn du dir meine Filme anguckst. Ja, also was ist jetzt repräsentativer? Die Art und Weise, wie ich diese Menschen darstelle oder die Art und Weise, wie sie halt im Mainstream gerade dargestellt werden?
Du hast aus meiner Sicht die Perspektive der Menschen eingenommen, die dort vor Ort gewesen sind. Denn durch deine Kameralinse habe ich auch das gesehen, was ich an Empfindungen und auch an visuellen Eindrücken selber gehabt habe. Ich war ja auch auf den gleichen Veranstaltungen gewesen wie du, ohne dich damals noch gekannt zu haben. Ich habe zwar gesehen, dass du da mit der Kamera durch die Gegend läufst, aber ich wusste nicht, wer du bist und was du machst. Und du hast es eben wirklich vermocht, diese Stimmung einzufangen, die man dort als Spaziergänger hatte. Mhm. Und das ist für mich ein sehr, sehr authentisches Filmdokument geworden. Natürlich, es ist emotional ansprechend durch die schöne Musikuntermalung, die du dazu gewählt hast. Aber die unterstreicht eben nur diese sehr friedvolle, kameradschaftliche, einvernehmliche Stimmung, die unter den Leuten, die dort gewesen sind, zu spüren gewesen ist. Und da war eben überhaupt nichts zu spüren von Aggressivität und oder Extremismus unter diesen Leuten, die dort gewesen sind. Darum hast du das eigentlich aus meiner Sicht und auch aus der Sicht anderer, die auch mit mir dort gewesen sind, denen ich auch deinen Film gezeigt habe, die haben auch gesagt, wow, Treffer, das zeige ich jetzt meiner Familie und da erlaubt mir ganz kurz einen Exkurs. Eine liebe Freundin, die mich begleitet hat, eigentlich bisher sehr unpolitisch, hat sich jetzt auch erstmals bemüht, ist dorthin gegangen, hat sich das mit eigenen Augen angeschaut, hat konstatiert, Moment mal, hier sind ja gar nicht die ganzen Neonazis, von denen ich gelesen habe, dass sie hier sein werden heute. Mhm. Und war total überrascht und sehr positiv angetan von der Demonstration im Großen Garten am 9. Mai. Mhm. Und wurde daraufhin aber von ihrer Familie ausgeladen bei Familientreffen. Weil die gesagt haben, es kann nicht sein, dass du da warst bei Verschwörungstheoretikern, Extremisten und Nazis und das wollen wir nicht. Und da hat sie mir gesagt, was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich habe doch gesehen, wer da war. Ich habe doch gesehen, wie es war. Warum werde ich jetzt von meiner eigenen Familie so angegriffen und ausgegrenzt, isoliert? Warum glaubt man mir denn jetzt weniger als den Medien? Aber wahrscheinlich sind die Medien da so ein mächtiges Nervengift oder so. Mhm. Steht da Tropfen, hüllt den Stein. Jeden Tag immer wieder wird auf diesen Leuten rumgehackt. Ja, umso wichtiger, dass du das eben dokumentierst. Und jetzt habe ich lange rumgelabert, aber jetzt will ich mal wieder eine konkrete Frage stellen und die kommt jetzt. Nämlich, wenn du dir die Leute herauspickst für die Interviews. Ja. Das sind ja wirklich immer Leute, die sehen total normal aus. Sind friedvolle, liebenswerte Bürger, stinknormale Leute. Ja. Suchst du dir denn explizit die Leute raus, die eben so freundlich aussehen oder so mittelständisch aussehen? Oder sagst du einfach, nö, ich nehme einfach nur eine Stichprobe hier, 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 hier. Wählst du aus, die Leute, die du vor die Kamera nimmst?
Ich mache, witzig, dass du von Stichprobe sprichst, ich mache tatsächlich das, was vielleicht auch das RKI hätte machen sollen. Ne? Nicht nur die sich rauspicken, die halt jetzt einen besonderen irgendwie Hintergrund oder Charakter haben, sondern tatsächlich halt wirklich die stichprobenartig versuchen halt das Gesamtbild darzustellen. Bei mir geht es sogar noch weiter. Also ich rufe teilweise inzwischen schon in die Menge, also inzwischen schon nicht mehr ganz so laut, weil man kennt mich. Aber zu Beginn kann ich mich noch daran erinnern, dass ich halt wirklich mit der Kamera, ne, also man muss sich das ja auch vorstellen, ich war noch keine dresdenweit oder auch nur demoweit bekannte Persönlichkeit, dass ich mich da hätte hinstellen können und die Leute kommen auf mich zu. Da steht also irgendein Hansel im Regen im April, ja, mit seiner Kamera. Man sieht ihn fast gar nicht, weil die Kamera halte ich ja vor meinem Gesicht, entsprechend sieht man mich nicht. Und ich versuche, auf die Leute zuzugehen und rufe einfach nur, wer hat was auf dem Herzen, wer hat etwas zu sagen? Ungefiltert, ungeschönt, also natürlich werde ich euch gut aussehen lassen, ne? Aber ich schneide nichts weg, es sei denn, ihr versprecht euch und ich werde auf jeden Fall halt eure Message transportieren, weil vielleicht habt ihr ja etwas mitzuteilen. Und diese Interviews, also das sage ich so in die Menge und die Leute kommen dann auf mich zu, also die paar wenigen, die sich noch trauen. wie gesagt, also für jedes eine Interview, das ich mache, gibt es drei andere, wo entweder ich auf die Leute zugegangen bin oder ich habe es einfach in den Raum gerufen und drei Leute haben sich weggedreht, so getan, wie als wenn sie gerade nicht zuhören oder so. Ne? Wir waren 12 Leute allein, wie gesagt, auf dem im großen Garten und ich rufe sowas in den Raum und das halt und weit und breit ist kein anderer Mensch zu sehen, aber die Leute tun so, als hätten sie mich nicht gehört. Ja, als wären da 20 andere Reporter, die ihnen permanent dasselbe Angebot machen. So ist es gar nicht. Das heißt, die Leute, die ich mir da ausgewählt habe, wie du es beschrieben hast, die habe ich mir nicht ausgewählt, sondern die haben sich mich ausgewählt. Okay. Und die hatten aber auch keine Alternative, sich jemand anderen auszuwählen, denn es gibt niemand anderen. Wenn ich nicht da wäre, dann hätten diese Leute natürlich weiterhin ihre Meinung und die würden die auf irgendwelchen Blogs vielleicht irgendwie verteilen oder auf Social Media posten. Ja? Bei Blogs weiß ich ganz genau, es hat neulich mal jemand was gepostet, den ich sehr, sehr schätze. Der hat sich sehr viel Arbeit gemacht. Der hat, ich weiß nicht, 3000 Wörter oder so getippt und einen schönen Blog verfasst, aber dann gucke ich irgendwie 2 Tage später da drauf, ja, 20 Aufrufe, ein Kommentar. Mhm. Ja. Das heißt, diese Menschen wären mit diesen Meinungen allein geblieben und wir wissen alle, was für eine Kraft Bilder und besonders halt Video transportieren kann, weil wir Menschen halt ins Gesicht schauen, weil wir auch deren Mimik nachvollziehen können. Man hört halt, wie die Stimme vibriert, wenn einer emotional wird, so wie ich jetzt gerade. Und das hat halt eine Gewalt, die nicht zu unterschätzen ist. Genau, und diese Menschen konnten sich aber niemand anderen auswählen, weil außer mir denen niemand die Möglichkeit gegeben hat, sich diese Plattform zu bieten, ja, oder zu nehmen. Mhm. Und wir können sie, ne? Wir finanzieren die GEZ, aber wir haben im Umkehrschluss keine Möglichkeit zu sagen, hey, für das, was ich euch meinen Lebtag unterstützt habe, räumt uns doch bitte wenigstens im ARD meinetwegen eine Sendung ein, ja, wo wir zum Beispiel unsere Meinung so ungefiltert rausgeben können. Ja, gebt dem ganzen Ding einen catchy Namen, meinetwegen, was weiß ich, People Heute oder sowas. Ja, und dann gebt uns doch wenigstens ein Outlet dafür. Es gab nicht mal ein Outlet. Es war bei der ersten Demonstration im April in Dresden ein Kollege im weitesten Sinne von der Sächsischen Zeitung dabei, der hat mit einem Teleobjektiv, ne, jeder Filmer weiß, was ein Teleobjektiv ist, man steht weit weg von den Menschen, dass man denen ja nicht zu nahe kommt, ne, hat er im Prinzip seine Fotos gemacht, wurde damals in Anführungszeichen diffamiert, zu Recht möchte ich heute sagen, weil die Leute halt gesagt haben, hey, du von der SZ, ne, geh weg, wir wissen schon, wie du über diese Sachen berichten wirst. Und wie sie es vorausgesagt haben, hat sich das auch so bewahrheitet. Mhm. Am nächsten Tag hieß es, wir wären alle Extremisten, Demonstranten, es hätte mehr Straftäter gegeben, als tatsächlich Bußgelder verteilt worden. Ich habe alle drei aufgenommen, in der SZ stand dann wesentlich mehr. Und dieser Mensch war überhaupt nicht auf Dialog aus. Wie gesagt, die Telelinse von 20 Meter weit weg macht er seine Nahaufnahmen. Das sieht aus, als wenn er da nah dran wäre. Ne? Aber in Wirklichkeit hat er mit diesem Menschen nicht gesprochen. Mit ihm wollte auch keiner reden. Wie gesagt, ich betone es zum dritten Mal. Zu Recht. Dieser Kollege, ich wünschte, ich hätte seinen Namen. Ich würde ihn jetzt nennen. Ja? Der hat das verdient. Und vielleicht ist er auch unschuldig. Ich weiß, sein Chefredakteur hat ihm das vorgesetzt. Aber dann wiederum, ne? Ich bin auch als Freelancer dann rausgegangen aus diesem System, weil ich das moralisch nicht mehr unterstützen konnte. Mhm. Und der Bogen, ich will ganz kurz nur noch einen letzten Punkt sagen. Wo sind denn die Kollegen, ja, die tatsächlich halt diese Plattform bieten? Ich weiß, es gibt einen guten Mann, zum Beispiel in München, Kameratoms, der betreibt einen YouTube-Kanal auch. Der macht dasselbe wie ich. Der macht vielleicht jetzt keine Filme in dem Umfang, aber er schneidet auch diese Interviews zusammen. Da hat er sogar an der Zahl sehr viel mehr als ich. Er nimmt die Leute aus der Mitte, so wie sie auf ihn zukommen, genauso wie die Leute auf mich zukommen und bietet denen dann diese Plattform. Und das ist absolut repräsentativ und das ist halt diese Stichprobe. Weil der macht das vor dem Rathaus in München und da kommen nicht nur Anhänger vorbei, sondern halt auch Kritiker. Der stellt teilweise irgendwie 45 Minuten Diskussionen irgendwie mit Menschen da rein, von jemandem, der gehört zur Risikogruppe, der Demonstranten verteufelt und so weiter. Mhm. Die machen das schon, aber das ist, ich meine, was ist denn das für ein Armut oder armseliges Zeugnis? Wir haben in München einen Menschen, der das macht und wir haben in Dresden einen, der das macht und wir machen das durchgehend und ich noch dazu mit dem kreativen Anspruch zu sagen, ich mache Filme draus, nicht einfach nur Festhalten von Interviews, was auch schon wertvoll ist, aber das ist halt nun mal nicht dasselbe. Und Kollegen, wo seid ihr denn? Ja, ich meine, angeblich wollt ihr doch ansonsten zu allem die Meinung haben. Die Meinung ist doch jetzt wichtiger als alles andere. Ja, es gibt doch jetzt diese Kultur von irgendwie, wir kommentieren Geschehen. Es gibt jetzt Leute, die haben den Beruf, auf YouTube Commentator zu sein. Ihre Meinung abzusagen über Sachen, die andere Leute machen. Und dann nimmt das schon eine Metaebene ein. Ich kommentiere den Kommentar des Kommentators. Das gibt's auch schon. Ja, und wo sind denn diese Meinungen? Ansonsten fangt ihr doch jeden Scheiß ein. Ja? Jetzt geht es wirklich darum, diese Meinungen, die wertvoll sind. Und meinetwegen, dann geht auch unter die Leute, wenn wirklich 99% der Leute sagen, dieser Kurs ist korrekt, so wie er jetzt gefahren wird von der Politik, dann gebt das so wieder und dann gäbe es auch keine Debatte. Die Debatte kommt ja daher, dass die paar wenigen, die sich trauen oder die es halt einfach machen, ja, die gehen unter die Leute kommen auf sie zu und die Debatte entsteht, weil wir halt sehen, dass auch in dieser Stichprobe die Diskrepanz da ist. Nicht jeder trägt diesen Kurs mit. Immer mehr schließen sich der Gegenseite an. Der Gegenseite im Sinne von uns, ja, die halt sagen, wir denken nach, wir sehen die Dinge kritisch. Ja, dann tut doch euren, entschuldige, wenn ich das nochmal so sagen darf, verdammten Job.
Du hast gerade Gegenseite gesagt. Das impliziert immer so, dass man Corona-Gegner bzw. / Corona-Leugner sei. Du hast es ja in deinem Video, was wir vorhin gesehen haben, auch mit geschrieben. Man nennt sie Corona-Leugner, aber niemand hier leugnet Corona. Das ist ganz wichtig zu betonen. Ich kenne auch niemanden, der bestreiten würde, dass es diese Erkrankung gibt. Mhm. Und auch nicht, dass es eine ernste Erkrankung ist. Aber ne, du sagtest vorhin, es kommt auf Verhältnismäßigkeit an. Mhm. Und dass es darüber eben keine konstruktive Debatte mit wissenschaftlichem Diskurs geben kann, das ist ja das, was die Menschen so skeptisch macht und so wütend macht. Ne? Also keiner leugnet Corona und trotzdem wird man Corona-Leugner genannt. Das ist auch eine sehr perfide Sache. Nochmal, um auf diese Demonstranten zurückzukommen. Die allermeisten, ich würde sagen 99% der Leute, die dort sind, sind wirklich ein guter Querschnitt aus der Bevölkerung. Nee, alles ist ein Querschnitt aus der Bevölkerung und davon sind eben 99% ganz normale, friedfertige Leute. Und es gibt auch Leute, die sich nicht im Griff haben, die rumpöbeln müssen oder die mal einen blöden Zwischenruf machen möchten. Und das ist mir sehr unangenehm aufgefallen beim letzten Wochenende am 13., nee, wann war das?
Ich glaube, es war der 16.
Der war ja auch der sächsische Ministerpräsident da, Kretschmer. Mein Respekt, muss ich sagen, an der Stelle. Er hat sich,
da will ich vehement widersprechen, aber sag den Gedanken ganz kurz.
Also mir hat das Respekt abgerungen, dass er sich getraut hat, dorthin zu kommen und sich den Demonstranten zu stellen und mit denen in den Dialog zu treten. Und was ich da gut fand, dass sich da eben, du hast es ja auch filmisch begleitet, dass er sich die Zeit genommen hat, dort mit vielen Leuten zu sprechen. Ich fand, da sind interessante Dialoge rausgekommen. Aber am Rande gab es immer wieder Leute, die dann reingerufen haben, hier, verschwinde und was weiß ich. Also die den Ministerpräsidenten geduzt haben zum einen und die eben ja, diesen Dialog gestört haben. Mhm. Das fand ich nicht in Ordnung, weil das schadet dieser Bewegung. Denn was hat der Sachsenspiegel draus gemacht im MDR? Er hat natürlich genau diese Zwischenrufer benutzt und gesagt, hier schaut mal, respektlose, pöbelnde, aggressive Demonstranten, genauso wie wir euch gesagt haben. Mhm. Fand ich echt schade. Mhm. Aber du hast gesagt, du findest gar nicht, dass das Respekt verdient, dass Kretschmer da war. Wieso kommst du zu dem Urteil?
Da will ich, also ich sehe diese Meinung auch unter meinem Video. Mhm. Ja? Also einige Menschen schreiben das, nicht wenige Menschen sogar schreiben das, selbst wenn sie eigentlich unserer Sache angehören. Wenn ich sage unsere Sache, dann meine ich die Corona-Maßnahmen kritischen Menschen. Selbst die schreiben teilweise, ja, der hat nur Grütze erzählt, aber Respekt dafür, dass er da war. Mhm. Ja? Ich würde da, wie gesagt, auch im ersten Punkt widersprechen. Nicht Respekt dafür, dass er da war. Denn was hat der Mensch eigentlich gemacht? Man muss das doch mal weiterdenken. Der ist ein Volksvertreter. Der ist gewählt worden, um das Volk zu repräsentieren.
Du meinst, es ist seine verdammte Pflicht, dort zu sein.
Genau, es ist nicht nur seine Pflicht, weil das wäre ja ein moralischer Imperativ. Der wird bezahlt dafür. Der kriegt dafür diese sehr, sehr üppigen Diäten, ja, die auch, das klingt auch im Prinzip gegensätzlich, es ist keine Diät. Eine Diät ist etwas, wo man sich reduziert, wo man sich einschränkt. Eine Diät, die die Politiker bekommen, also googelt mal bitte, was Landtagsabgeordnete verdienen oder sächsische Ministerpräsidenten. Ja, da kann ich auch als Freelancer, ne, der einigen Monaten gut verdient, ja, kann ich auch nur sagen, ja, Chapeau, Herr Kretschmer. Kretschmer, Entschuldigung. Genau, das heißt, es war nicht nur seine verdammte Pflicht, dahin zu kommen, es war einfach nur sein Job. Das ist wie als wenn ihr mich buchen würdet als Kameramann ja, für ein Event und ich komme dann 4 Wochen später und mit der Kamera und angeblich ausgerüstet, er war ja auch ausgerüstet, er hatte ja seine Fotografen dabei. Mhm. Ne? Das war ja kein spontaner Termin. Sonst sind die Kollegen von der Presse nie da gewesen. Sonst bin ich immer der Einzige, der die Sache in irgendeiner Form festhält. Aber siehe da, auf einmal aus dem Nu, ja, 3 Kollegen, bestens ausgestattet mit der neuesten Technik, die natürlich dann das alles verfolgt haben. Mhm. Ja? Und natürlich hat er auch seine Gehilfen da im Schlepptau, seine Security. Das sagt ja auch viel darüber aus, wie er denkt, wem er sich da begegnet. Natürlich hat er in Anführungszeichen Eier gebraucht, um sich dort zeigen. steigen zu lassen. Mhm. Aber wo war der Mensch denn vor 4 Wochen? Vor 4 Wochen waren wir schon mitten im Lockdown. Da haben wir schon 4 Wochen lang die ganze Sache zumindest online, vielleicht noch nicht auf der Straße, aber wir haben das alles kritisiert. Müsst ihr mir sagen, dass dieser Ministerpräsident keine Pressesprecher hat, keine Leute, die ihn informieren, die sagen, hey, das und das sind die Stimmungen im Land, die halt heutzutage in einem digitalen Zeitalter, auch in Deutschland da sehr stark hinterherhängt, ja, aber die halt online kommuniziert werden. Und jetzt zeigt er sich das allererste Mal, jetzt geht er das erste Mal aus seinem Elfenbeinturm heraus, ja, um bei bestem Sonnenschein mal eine Stunde lang dort flanieren zu gehen, mal den Leuten zuzuhören, irgendwelche Plattitüden von sich zu lassen. Und im Nachhinein hat er ja überhaupt nichts umgesetzt von dem, was wir gesagt haben. Mich würde wundern, er wurde auf dieses geleakte Papier vom BMI angesprochen, dass er das auch nur gelesen hat oder sich hat zusammenfassen lassen in irgendwelchen Stichpunkten von seinen Lakaien. Ja, es hat sich überhaupt nichts geändert. Er hat da gestanden und geschwitzt und gepocht. Ja, aber wir mussten doch die Kolonnen wie in Bergamo, die mussten wir doch unbedingt hier vermeiden. Ja, und überhaupt nicht hergefragt, wo diese Kolonnen, ne, also schon mal, ne, gab es überhaupt Kolonnen? Wenn ja, dann welche Begründung gab es dafür? Aber er hat sich dort in Szene gesetzt. Das war halt, wie einige andere Outlets richtigerweise betitelt haben, man muss auch eine Kuh beim Namen nennen oder wie der Spruch da ist. Man muss sagen, was es war. Und es war ein PR-Stunt.
Ja. Oder die Ratten verlassen das sinkende Schiff.
Das würde ich nicht unbedingt sagen. Das ist eigentlich eher ein Schuss, der nach hinten losgegangen ist, meiner Meinung nach für ihn. Okay. Es ist nicht so, dass er hat versucht, meiner Meinung nach versucht hat, sich zu retten. Mhm. Im Gegenteil, er wollte sich profilieren. Ja? Medienwirksam.
Also schlussendlich wird sich ja herausstellen, wie integer Herr Kretschmer in dieser Sache ist. In meinen Augen wäre er integer, wenn er sich zum Sachsen-Spiegel-Bericht kritisch äußert, denn er war vor Ort und er wird sagen müssen, Moment, so war es nicht.
Also auch Leute auf die Gefahr hin, dich leider naiv nennen zu müssen, das wird er nicht tun.
Schon allein, das denke ich auch, dass er das nicht tun wird, aber das werden wir sehen.
Genau, aber schon dann allein aus dem Grund, weil er sich ja nicht nur auf den Sachsen-Spiegel beziehen kann. Also ich habe dieselbe Verleumdung im MDR gesehen und bestimmt haben das andere sächsische Outlets auch so getragen. Man kann gerne in der DNN nachschlagen, in der SZ, falls überhaupt noch einer diese Zeitungen liest. Genau, aber es ist auf jeden Fall nicht nur der Sachsen-Spiegel. Du hast es vielleicht dort jetzt gesehen und ich habe es selber nicht gesehen, aber ich schließe absolut nicht aus, dass die so getitelt haben, dass die so geschnitten haben, dass die so manipuliert haben. Aber Herr Kretschmann wird sich schon allein deshalb nicht äußern, weil es, wie gesagt, nicht ein Einzeltäter ist, sondern da müsste er ja jetzt gegen alle Medien, sag ich mal, Sturm laufen und das wird er schon nicht tun.
Ich halte die Wahrscheinlichkeit auch für eher gering. Man liest ja in den Zeitungen, dass es ein Sammelsurium von Verschwörungstheoretikern ist oder Menschen, die Verschwörungstheorien anhaften und dass das eben sehr, sehr gefährlich ist, weil man ja dann die Menschen gefährdet, falschen Theorien hinterherzulaufen und Corona herunterzuspielen und so weiter. Das Wort Verschwörungstheorien ist ja aber nicht neu. Es wird ja spätestens seit dem Kennedy-Mord benutzt. Das CIA hat sich ja ausgedacht, wie könnte man denn Menschen, die blöde Fragen stellen, am allerbesten unglaubwürdig machen. Mhm. Wie ist dein Verhältnis zu Verschwörungstheorien? Ist das durch die Corona-Krise erstmals ins Bewusstsein gerückt oder hast du vorher schon Verschwörungstheorien für dich irgendwie relevant gefunden oder besser gesagt, hast du erkannt, dass es ein Kampfbegriff ist?
Dass es ein Kampfbegriff ist, habe ich schon tatsächlich früher erkannt, aber es ist nicht erst seit Corona, dass ich mich Verschwörungstheorien oder was als solches bezeichnet wird, hingebe. Mhm. Ich engagiere mich nicht für das Debunking, ja, was auch immer der deutsche Begriff davon ist, von Verschwörungstheorien, so wie ich jetzt gerade bei Corona mache, für andere Themen. Aber wie wir im Vorgespräch gesagt haben, natürlich sehr, sehr relevant war für mich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis 2001, das World Trade Center. Ich glaube, da konnte niemand umhin, in irgendeiner Form sich Fragen zu stellen. Ne? Wenn eine Maschine diesen Ausmaßes in diese Türme da reinfliegt und vollkommen verbrennt, vollkommen begraben wird unter diesem Schutt und Asche von diesen massiven, größten Wolkenkratzern damals aus New York und man findet, Menschen werden pulverisiert, es bleibt überhaupt nichts übrig, bis auf irgendwie Genmaterial, was man irgendwie jetzt, ne, wo forensisch im Prinzip da quasi mit der Pipette finden muss, aber komplett unverhofft, ne, liegt da natürlich der unversehrte Pass von Mohammed Atta und seinem anderen Mitspieler da, der aus dem 280. Stock also geflogen ist, aus dem brennenden Flugzeug heraus, über alle Stockwerke hinweg und nicht mal eine Seite ist auch nur leicht angekokelt. Ja, also das ist nur eines von vielen Beispielen natürlich, die ich bringen könnte. Das dritte Gebäude, viele denken ja nur, es gab nur 2 Gebäude, die damals eingestürzt sind. Mehrere Blocks weiter ist rein zufälligerweise ein anderes Regierungsgebäude eingestürzt. Zufall? Fragezeichen, steht steht im Raum, Fragezeichen. Viele andere Filmemacher, ne? Und da muss ich eine Lanze brechen, auch für andere Leute in meinem Berufsstand. Ne? Also haben vielleicht die Dokumentation Loose Change damals gesehen. Von der kann man halten, was man will. Ich weiß, es gibt auch ein offizielles Debunking-Video, was ich interessant fand. Leider entfällt mir jetzt der Name des Filmemachers, ansonsten würde ich den jetzt hier auch promoten. Was ich viel wichtiger war, fand daran, an seinem Werk, ist nicht unbedingt wie akkurat, wirklich bis ins allerletzte Detail, wirklich alles war, jede einzelne Einstellung und jede einzelne Idee, die er da gebracht hat, sondern dass er eine Konversation ausgelöst hat. Dieses kritische Hinterfragen dieses Events und seiner Spätfolgen. Ne? Und das ist ja nicht nur eine Sache, die da passiert ist, die schlimm genug ist, sondern die Folgekonsequenzen und wie dann mit dem Irakkrieg, unter welchen Umständen der gelaufen ist, was da angeblich die Begründung dafür war, die sich auch übrigens als komplett falsch herausgestellt hat. Genau, die Massenvernichtungswaffen, die vorher nicht hatten, nicht haben und auch in Zukunft nicht haben werden. Und ich habe das nie, sage ich mal, als Verschwörungstheorie in dem Sinne jetzt konsumiert oder halt mich daran aufgegeilt oder sowas. Mir geht da auch keiner ab, ja, in dieser neudeutschen Sprache sowas zu konsumieren. Ich habe auch keinen Aluhut oder sowas. Ich stelle mir einfach nur komplett meiner Meinung nach relevante, aber vor allem auch absolut rationale Fragen. Und was mich da am meisten, sage ich mal, auch noch schockiert ist, das sind elementare Fragen. Man muss kein irgendwie Genie sein, man muss kein, wie jetzt zum Beispiel, Virologe sein. Ja? Es gelten ja nur noch die Meinungen von angeblich hochstudierten, jahrzehntelangen Virologen, die sich nur mit einer Sache befassen. Nur die sind Experte genug, um sich halt jetzt in irgendeiner Form zu einem Thema äußern zu können. Dabei sind die Fragen, die wir uns stellen, so elementar, so lapidar, dass sie von jedem im Prinzip gestellt werden könnten und gestellt werden müssen.
Die nicht betriebsblind sind.
Auch. Genau, weil das einfach auch, das stellt im Prinzip dieses gesamte Konstrukt in Frage und noch darüber hinaus natürlich alle Schlussfolgerungen und alle Konsequenzen, die wir jetzt getroffen haben. Wenn die Basis, wenn die Ausgangslage falsch war, ja, dann sind auch alle Schlussfolgerungen falsch. Und in dem Sinne, ich habe diese Verschwörungstheorie nie konsumiert, weil es in irgendeiner Form mein Hobby war oder sowas. Dazu hatte ich schon viel zu wenig Zeit. Ich bin ja auch beruflich eingespannt. Ich habe andere Hobbys, die mir mehr Spaß machen. Aber ich habe mir ganz rationale Fragen gestellt und ich habe mir diesen kritischen Verstand beibehalten und ich zelebriere den auch. Es ist nicht einfach, klug zu sein. Ja, so verrückt oder egoistisch das jetzt auch klingt, jetzt werde ich bestimmt Hate-Kommentare bekommen. Ja, aber es ist nun mal nicht einfach, halt diesen wachen Verstand zu haben, weil auf einmal musst du sehr viele Sachen hinterfragen. Mhm. Auf einmal ist es halt deine Zeit, die davon weggeht, wo du recherchierst, selber studierst. Dafür bezahlt dich ja keiner. Ich hatte neulich einen YouTube-Kommentar. Da habe ich ihm 120 Experten zum Thema Corona geschickt. Ja, das sind halt, wie gesagt, Professoren, Doktoren, alle möglichen Menschen, die sich halt ausgelassen haben dazu. Ja, auch, was weiß ich, Hausärzte, Lungenärzte, Virologen, jeder. Also bis hin zum Virologen, also diese Top-Leute, die angeblich ja nur gelten. In diesem Sammelsurium von 120, aber bestimmt gibt es da 1200. Vielleicht gibt es da 12.000 dazu. Mhm. Und dieser Mensch schreibt mir in den Kommentaren, wer bezahlt mich dafür, dass ich das jetzt hier lese? Ja, niemand bezahlt dich dafür. Du bezahlst dich dafür. Ja, es ist ja auch deine im Prinzip Welt, in der du lebst. Und wenn du nicht investierst in diese Information, die du dir selber beschaffst, ja, dann wirst du keine andere bekommen. Das, was du kostenlos bekommst, ne, GEZ ist ja, viele sehen das als kostenloses Fernsehen, ja, dafür hat jemand anderes bezahlt. Ja. Es gibt, das hat mir mein Vater schon sehr früh beigebracht, es gibt nichts Kostenloses auf dieser Welt. Und wenn dir jemand etwas angeblich Kostenloses gibt, dann weil er eine Agenda hat. Ich komme selber aus der Werbung, ich kenne dieses Modell. Ja, ich habe auch für andere Unternehmen gearbeitet, die vertreiben angeblich kostenlose Computerspiele. Du kannst dir das Ding kostenlos runterladen, spiel los, so viel du willst. Nur dann, wenn du schneller voranschreiten willst, dann wirst du zur Kasse gebeten. Und das sind immer diese Hintertürmechanismen, die an jeder Stelle in Kraft treten und die Leute hinterfragen das nicht. Und deshalb Informationsbeschaffung kostet Zeit, kostet deshalb auch Geld, denn es ist ja ansonsten Zeit, die ich arbeiten könnte. Aber sie ist elementar wichtig und sie ist umso notwendiger bei so lapidaren, so elementaren Fragen, so elementar offensichtlich falschen Diskrepanzen, die wir jetzt erleben, aber auch in der Vergangenheit oft erlebt haben.
Verschwörungstheorien werden jetzt in der Mainstream-Presse auch psychologisiert, nämlich dahingehend, dass gesagt wird, warum, also man stellt sich ja die Frage, warum hängen denn auf einmal so viele Leute, auch immer mehr prominente Verschwörungstheorien an? Und da wird gesagt, naja, Corona macht ja sehr unsicher und jetzt die wirtschaftliche Lage und es gibt so viel, was die Leute zurzeit in Angst versetzt und in dieser Ängstlichkeit sind sie eben empfänglich für die Verführung der Verschwörungstheorien. Und das liest sich dann eben vermutlich für den Erstleser oder für den unbedarften Leser alles nachvollziehbar. Ach so, naja, das haben Wissenschaftler an der psychologischen, am Institut herausgefunden, dann wird das schon so sein. Und ich habe das eben auch in Kommentaren gelesen. Ja, Verschwörungstheoretiker, die glauben ja auch an die flache Erde. Und wenn man einmal sowas geglaubt hat, dann glaubt man ja vermutlich alles. Und da werden Dinge zusammengeschmissen und pauschalisiert und mit Pseudowissenschaften erklärt, dass es eben eine Unart hat und mit Journalismus und mit Analytik überhaupt gar nichts zu tun hat, so sehr gar nichts zu tun hat, dass es einen eigentlich schon fast anschreit. Zumindest wenn man, und da gebe ich dir recht, auch wenn es vielleicht ein bisschen abgehoben klingt, also wenn man klug oder offenen Auges durch die Welt geht, dann muss es einen eigentlich anschreien. Und das Einzige, was ich mir persönlich erklären kann, ist es, dass das Augenaufmachen Angst macht. Das macht tatsächlich Angst, wenn man merkt, dass die Welt eben doch nicht so rund läuft, wie man es eben von Klaus Kleber abends in den Nachrichten erzählt bekommt. Es gibt ja Faktenchecks zu den Verschwörungstheorien. Und jüngst, also Ken Jebsen tut sich ja sehr hervor, der begleitet ja die Corona-Krise jetzt auch schon als Journalist, aber auch als Aktivist, auch mit seinen Flüstervideos, die durch die Decke gegangen sind, du kennst sie über YouTube. Und da wurde jetzt in einem Faktencheck Ken Jebsen auseinandergenommen, weil er sagte, die WHO werde von Bill Gates zu 80% gefördert. Es hat sich herausgestellt, die Zahl stimmt nicht. Er hat dazu auch sofort in einem nächsten Video Stellung genommen und gesagt, Leute, entschuldigt bitte, ich habe da tatsächlich, mir ist eine falsche Zahl untergekommen und ich möchte sie hiermit korrigieren. Aber mein Gott, was macht denn die Mainstream-Presse jeden Tag? Und haut uns Lügen um die Ohren. Oder was ist eigentlich mit Relotius, mit diesem Skandal? Hat der Spiegel irgendwie ein Image verloren? Also wie erklärst du dir das, dass so etwas wie dieser Relotius-Skandal passieren darf und trotzdem weiterhin der Spiegel gekauft wird, aber Ken Jebsen und Portale wie seine werden als Verschwörungstheoretiker bezeichnet?
Das sehe ich Gott sei Dank sehr entspannt, aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Ich glaube sogar auf eurem Kanal bei Nowiso die erfreuliche Nachricht gesehen, dass der Spiegel massiv an Reichweite verliert. Massiv. Mhm. Also ich glaube, das war vor 6 Monaten, hieß es, dass zum Vorjahreszeitraum hin verglichen wurde und der Spiegel 12% an Reichweite verloren hatte. Reichweite sind nicht verkaufte Exemplare, sondern multipliziert mal, wie viele Leute auch immer ein Exemplar lesen. Also entsprechend, wenn es in einer Arztpraxis ausliegt, ne, dann liest ein Exemplar meinetwegen 200 Personen anstatt nur 2 in einem Haushalt. Deshalb ist die Reichweite ein viel relevanterer Punkt. Ich sehe das entspannt, weil natürlich werden wir, also vielleicht in Krisenzeiten erleben die einigermaßen irgendwie einen Zulauf dieser Establishment-Medien. Aber an sich geht der Trend in eine sehr eindeutige Richtung. Und das ist halt, dass die alternative Presse, besonders halt die Online-Presse, die kritischen Denker, du hast es ja selber angesprochen, Ken Jebsen, ne, der einen Hit nach der jagt fast den nächsten. Ne, also bei jedem Video hat er praktisch Gefahr, Deutschland viral anzustecken, weil halt sein Video viral geht. Ja, ähnlich wie Corona eben nicht viral geht. Also sein Portal und seinesgleichen findet immer mehr Zulauf, während der Spiegel nicht nur wegen Relotius, ne, Relotius ist ja nun schon eine Weile her, schon längst ist die Sache ausgestanden, besonders in unserem 24-Hour-News-Cycle, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, ja, wo Neuigkeiten nur 24 Stunden lang relevant sind und dann vergeben und vergessen, ja, sind die Leute konsequent genug zu sagen, dieses Drecksblatt lese ich nicht mehr. Ja? Und ich kann es wirklich nicht anders betiteln, das ist halt meine Meinung dazu. Also nach dem Schaden, die anrichten durch ihre Establishment, es ist in der Tat nur Propaganda, es ist keine Berichterstattung. Ja? Es wäre schlimm genug, wenn es sich nur auf romantisch verklärte Reportagen von Klaas Relotius irgendwie beziehen würde, wo er mal irgendwie erfunden hat, dass im Hintergrund irgendwo Musik gespielt hat, die nicht wirklich gespielt hat. Das ist schlimm genug bei irgendeiner kleinen Reportage. Ne? Aber wenn sie dann bei solchen Sachen von so einer enormen Tragweite, ich benutze dieses Wort heute sehr oft, ne? Aber wenn die da lügen und wenn die da manipulieren und wenn die da diese Perspektive, vielleicht können wir nachher nochmal drüber reden, so bewusst setzen und halt dieses Framing machen, um halt irre zu führen, was einen dann nur anschreien kann als cleveren Menschen, dann ist das ein aktiver Eingriff und auch ein bewusster Angriff auf das, für das sie stehen. Denn wenn ich mal den Spiegel zitieren darf, nach der Klaas Relotius-Affäre haben sie ja getitelt in einem Sonderheft, Sagen, was ist. Also entschuldige mal, liebe Kollegen vom Spiegel, Sie machen genau das Gegenteil von dem, was Sie sich selber aufs Banner schreiben. Sie sagen überhaupt nicht, was ist. Und selbst wenn andere Leute auf ihrer Plattform sagen wollen, was ist, dann deaktivieren Sie die Kommentare bei YouTube, damit ja auch keine Wahrheit, nicht mal eine Diskussion oder irgendein Disput entstehen kann. Und wir leben in einem demokratischen Land. Ja, und dann darüber hinaus weiß ich ganz konkret, und da weiß ich, dass der Spiegel vergleichbar ist mit anderen Journalen dieser Art. Ich habe einen Kunden, der arbeitet, gut, ich will jetzt das Bundesland nicht nennen, er hat einen Bekannten und dieser Bekannte, der arbeitet beim Fokus. Und beim Fokus er arbeitet dort als Kommentarlöscher. Das ist sein Job. Der liest sich Kommentare durch bei den wenigen Artikeln, wo man Kommentare noch posten darf. Und die haben ganz bestimmte Quoten, wie viel kritische Beiträge noch rausgelassen werden dürfen. Und er versucht immer schon, weil das ein Mensch ist, der mitdenkt, so zu tun, als wenn er mal irgendwie etwas übersehen hatte. Nun mal nicht der perfekte irgendwie Jobausführer ist. Oh, den habe ich nicht gesehen, das muss nachher irgendwie durchgerutscht sein. Aha. Aber er ist ja auch nicht alleine. Die haben ja auch ein 2-Stufen-Verifikationssystem.
Ist das krass.
Ja, und dann wird tatsächlich gelöscht. Und wenn einer etwas durchsickern lässt, dann haben die auch ein Fail-Safe-System, wo am Ende der am Cheftreuesten, der Redaktion Cheftreuesten im Prinzip Korrektivchecker, da sind wir wieder bei Korrektiv, in der zweiten Instanz nochmal drüber geht und was durchgerutscht ist, auf jeden Fall auch nochmal wegrationalisiert. Und so sieht dann also unser Diskurs aus. Also unser Diskurs ist das bisschen, was übrig geblieben ist, um den Anschein zu wahren, dass wir hier transparent sind und Meinungsfreiheit haben. Und inwieweit das repräsentativ ist, ne, das steht auf einem komplett anderen Blatt. Also entschuldige, Spiegel, sagen, was ist. Hashtag geht's noch?
Also du hast ja gerade gesagt, Perspektive, sprechen wir noch mal drüber. Mir kam dann wieder dieses Zitat im Kopf, also alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Allerdings kann man ja jetzt nicht davon sprechen, dass wir diese eine Perspektive haben, weil wir bei den Demonstranten sind und der Spiegel hat halt die Perspektive, weil die vielleicht nur mit dem Teleobjektiv von Weitem gucken, sondern das ist ja gewollt und boshaft oder willentlich manipuliert. Das hat ja mit Perspektivänderung nichts mehr zu tun. Oder wie siehst du es?
Also wie gesagt, ich möchte da unterscheiden in zwei Arten der Manipulation. Die eine ist die in Anführungszeichen unschuldige Manipulation, die einfach nur dadurch passiert, dass wir als Filmemacher, als Journalisten nicht über alles gleichzeitig berichten können. Das ist einfach physisch nicht möglich. Dadurch, dass ich im Prinzip meine Kamera jetzt auf ein Ereignis richte, bin ich schon allein physisch dort gebunden und kann nicht an selber Stelle in derselben Stadt oder auch nur in derselben Nebenstraße ein anderes Event gefilmt haben und insofern auch nicht dokumentiert haben. Das ist diese unschuldige Manipulation, die bei allen stattfindet. Ich wähle mir natürlich aus, was für mein Publikum, denke ich mal, auch interessant ist. Ich habe dann ja auch andere Interessen, Reichweite und so weiter, Kanalaufbau. Und das passiert jedem, das kritisiere ich überhaupt nicht. Viel schlimmer ist dieses, was du gesagt hast, böswillige Manipulation. Und ich würde tatsächlich zu diesem Wort greifen. Denn man muss schon wirklich Böses wollen, nämlich Zwietracht sehen, spalten, in irgendeiner Form eine Agenda durchdrücken wollen, die tatsächlich nicht das Beste für die Menschen oder für die meisten Menschen zumindest im Sinn hat. Ja, das ist eine böswillige, eine absichtliche Handlung. Und spätestens, wenn man erfährt, dass der Fokus, wie gesagt, für die anderen kann ich mich nicht verbürgen, aber ich nehme mal an, sehr wahrscheinlich machen die das auch. Ja? Wenn die dann sagen, wir wollen also diesen Anschein nur wahren, aber tatsächlich beschneiden wir jede tatsächliche Diskussion und auch nur unter den Artikeln, die uns wichtig sind, also auch nur unter den Themen, die uns wichtig sind, beziehungsweise die wir jetzt als wichtig in den Raum stellen, spätestens dann wird das eine böswillige Handlung. Und man muss mal auch manchmal die Sachen beim Namen nennen. Jetzt poche ich genauso wie der blöde Kretschmer. Ja? Das ist diese impotente Geste, ja, wenn man irgendwie Nachdruck verleihen will. Aber so ist es nun mal. Ja? Wir müssen diese Dinge beim Namen nennen. Und da müssen wir halt nicht einfach nur pochen, sondern wir müssen auch im Nachhinein halt meinetwegen die Belege und die Beweise bringen. Und die sind von Experten zum Thema Corona, ne, mannigfaltig gebracht worden. Genauso, wenn ihr Interesse habt an einem Interview mit diesem Menschen vom Fokus, wenn er jetzt nicht irgendwie schon irgendwie gefeuert wird, allein durch dieses Interview, werde ich versuchen, das in die Wege zu leiten. Wenn ihr interessiert daran seid, schreibt das in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, uns bleibt nichts weiteres, als die Sache zu beobachten, auf die Sachen zu reagieren. Aber es fängt alles damit an, dass wir das beim Namen nennen. Und natürlich, Perspektive spielt eine Rolle. Ja? Aber Perspektive auch im Zusammenhang mit, ja, so blöd es klingt, so naiv es klingt, mit der Wahrheit. Ja? Die Perspektive hat einen Einfluss auf die Wahrheit. Und vielleicht können wir jetzt drauf kommen, das Schöpferparadox. Ist das vielleicht ein Thema, was interessant wäre? Das würde ich gerne vielleicht im Anschluss an diesen Punkt mit dir besprechen.
Schöpferparadox bezüglich Heisenbergs Unschärfetheorie. oder?
Ja, auch. Also das ist im Prinzip eine Anwendung dessen oder vielleicht eine Illustrierung dessen. Denn wenn wir über Perspektive sprechen, ja, dann müssen wir ja auch verstehen, die ganze Welt ist nicht schwarz oder weiß. Sie ist halt, ne, wie in diesem Prinzip, sie ist halt unscharf. Und wir machen uns diese Welt so scharf, wie es nur irgendwie geht. Es wird nie wie dieses hoffentlich Bild bei Nuoviso, denn die haben gute Kameras und gute Kameramänner, ja, exzellent scharf in Full HD und hast du nicht gehört, sondern wir versuchen uns an diese Wahrheit anzunähern, ja, über die Perspektive, die wir einnehmen. Mhm. Ja. Und diese Perspektive, die können wir natürlich willkürlich wählen. Und was diese Perspektive aber ausmacht, ist nun mal unser Informationsstand. Und deshalb ist dieses Schöpferparadox, ich will es ganz kurz nochmal den Bogen dazu spannen, das ist elementar wichtig, weil je nachdem, welchen Informationsstand wir haben, wie wir die Welt betrachten, ja, schaffen wir sie uns auch. Wir schaffen uns diese Realität. Weshalb ja auch so oft bemängelt wird zum Beispiel diese Algorithmen auf Social Media. Ja, je mehr du eine Sache klickst, umso mehr schlägt dir dieser Algorithmus halt Sachen von genau diesem Thema vor. Und bevor du es dich versiehst, bist du in deiner Blase. Aber du hast ja aktiv daran teilgenommen. Du hast einmal geklickt und ein zweites Mal geklickt und ein drittes Mal geklickt. Und du bist ja nicht verpflichtet, nur die Sachen zu klicken, die in eine Richtung gehen. Du kannst dich ja auch gerne in die andere Richtung informieren. Und dann bringst du diesen Algorithmus durcheinander. Aber dafür soll doch mal Google arbeiten. Ja, wofür kriegen die denn unser Geld? Es ist nicht alles kostenlos. Ihr bezahlt mit euren Daten dafür. Dann sollen die sich mal ins Zeug hängen, ne, oder reinhängen. Mhm. Und deshalb ist dieser Schöpfermechanismus eine Dame, ich weiß leider nur ihren Vornamen, sie heißt Blanka, sehr nette junge Demonstrantin, die Kretschmer entgegengetreten ist, guckt euch gerne meinen Film dazu an, die ihm auch gesagt hat, Herr Kretschmer, wir als Menschen beginnen, nur als Mitbürger schaffen schon unsere Realität, selbst durch diese Perspektive, die wir versuchen einzunehmen. Aber Sie haben doch das viel größere Sprachrohr. Sie haben das Mikrofon der sächsischen Landesregierung. Sie sind verbunden mit der Bundeskanzlerin und den Medien und diesen ganzen Outlets. Sie insbesondere haben doch die Möglichkeit, unsere Realität in dem Sinne mitzugestalten. Und damit meine ich nicht, dass Sie irgendwie gottgleich sind oder sowas, sondern dieses Framing, ja, diese Betrachtungsweise, wie wir mit Sachen umgehen, ja, wie wir über sie nachdenken, das beeinflusst die Realität, in der wir leben. Wenn wir keine Angst haben, uns anzustecken, dann gehen wir ohne die Maske in die Welt und wir umarmen uns und wir lachen einander an und lächeln und wir bewegen was zusammen. Und wenn wir das eben nicht tun, weil die Perspektive ist Angst und Abstand halten, dann machen wir das alles nicht. Dann gehen wir auf Konfrontationskurs und dann wird die Gesellschaft gespalten und dann sind wir weniger produktiv und dann müssen wir noch mehr Hilfen bei der EU beantragen. Und das steht nochmal auf einem ganz separaten Blatt, wo die ganzen Soforthilfen überhaupt herkommen. Ja, das wissen ja auch die wenigsten, dass es einfach nur neu gedrucktes Geld ist. Mhm. Die rufen bei der EZB an und sagen, erfindet einfach mal 600 Milliarden für Deutschland. Jetzt werden nochmal, ich glaube 500 Milliarden war die Zahl vorgestern, für die EU-Länder bereitgestellt. Vorher sollten es Anleihen sein, EU-Bonds. Inzwischen, nein, zahlt überhaupt nichts mehr zurück. Nehmt einfach neues, gedrucktes, geschenktes Geld und macht mit dem Wirtschaftssystem, was ihr wollt. Mhm. Das ist die nächste Sache. Eine kluge Demonstrantin hatte das gesagt, was ich seither sehr gerne aufgreife. Wir haben eine Wirtschaftskrise, die Corona genannt wird. Das hat überhaupt nichts mit Gesundheitsschutz zu tun, was wir gerade erleben.
Ja.
Und insofern kann ich nicht umhin, als das alles zu konstatieren und mir halt diese Fragen zu stellen.
Gesundheitsschutz, lass uns damit jetzt langsam zum Ende kommen. Was ich immer wieder gehört habe auf der Straße, aber auch in Kommentaren lese, es wird immer wieder gesagt, wenn es der Regierung wirklich darum ginge, dass wir gesund bleiben, dann hätte sie doch in den Jahren zuvor Dinge nicht getan oder getan, die eben der Gesundheit der Bevölkerung zuträglich gewesen wäre. Beispielsweise hätte man verhindert, dass Kraken unser Gesundheitssystem privatisieren. Oder man hätte verhindert, dass in Deutschland, ich weiß es, werden die Nuoviso-Zuschauer werden jetzt schmunzeln, weil ich immer wieder auf dem blöden Glyphosat rumhacke. Ja. Aber das hätte man nicht verlängern dürfen in Deutschland. Und so weiter und so fort. Es wurden viele Dinge gemacht, was der Gesundheit der Bevölkerung eben überhaupt nicht zuträglich gewesen wäre. Und auf einmal soll man denen glauben, dass ihnen so viel am Herzen liegt, dass wir gesund bleiben. Mhm. Und Ken Jebsen wiederholt es auch immer wieder, alle 5 Sekunden verhungert ein Kind. Mhm. Also, und diese Maßnahmen sind ja global. Also wem versucht man hier was vorzumachen?
Die versuchen natürlich in erster Linie uns was vorzumachen, aber witzigerweise, ne, man kreiert sich seine Realität. Mhm. Die machen sich auch selber sich was vor. Denn natürlich geht es Menschen, die jetzt von dieser ganzen Sache profitieren, und machen sie sich da bitte nichts vor. Es gibt viele Leute, die jetzt von dieser Krise, in der sie leiden, aktuell unglaublich profitieren, in jederlei Hinsicht. Und diese Menschen, die leben natürlich auch in ihrer Blase, die sie sich geschaffen haben, von der sie dann sagen, ja, sie sind halt unantastbar und sie werden keine Konsequenzen erleben. Mhm. Aber wir leben alle auf demselben Planeten, ne? Und Klimapolitik und so weiter, das ist nochmal für eine andere Sendung, wenn ihr mich nochmal einladet. Aber wir sind alle auf derselben Titanic. Sie geht für uns alle unter. Nur die einen sind auf der Spitze vielleicht von diesem Boot, nachdem es auf der Hälfte irgendwie abgebrochen ist. Ich illustriere immer gerne meine Beispiele. Und die anderen, die sind halt in der Mitte. Und die in der Mitte, das sind leider wir in Anführungszeichen Ärmeren, die weniger zu entscheiden haben. Wir gehen natürlich als erstes unter. Aber das bedeutet nicht, dass die Leute oben an der Spitze, die sich jetzt an diesem Ding wie Leonardo DiCaprio, ne, wo er mutig Kate Winslet im Arm hält, und dann auf der Reling, also am spitzesten Punkt dieses Boots, gehen die dann quasi unter. Aber Leute, die gehen unter. Und wer den Film gesehen hat, der weiß, Jack stirbt am Ende. Ich hoffe, ich habe es da nicht gespoilert. Wir gehen und besonders halt in diesem Fall die Leute, die jetzt davon profitieren oder in irgendeiner Form das initiiert haben zumindest. Ne? Vielleicht ist es denen inzwischen auch entglitten. Das steht sich ja gar nicht aus. Ne? Die wollten davon profitieren. Das war vielleicht politischer Opportunismus oder wirtschaftlicher Opportunismus. Wie gesagt, ich denke ja, hier wird nur ein wirtschaftlicher, riesiger Konflikt eigentlich maskiert. Aber diese Leute, die hatten halt eine Idee und haben versucht, die in die Welt zu setzen. Und Gott sei Dank ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir wissen noch nicht, in was das alles münden wird.
Hast du denn vor, in dieser Szene zu bleiben? Also du hast jetzt angefangen, dich sozusagen zu solidarisieren mit Verschwörungstheoretikern, obwohl die Menschen, die du dort porträtiert hast, sich diesen Aluhut ja gar nicht aufsetzen lassen wollen.
Entschuldige, ich solidarisiere mich mit Menschen. Ja, also ich kategorisiere
das. Ich habe das jetzt aber mit Absicht gesagt, Verschwörungstheoretiker, denn so werden sie ja vom Mainstream wahrgenommen bzw. bezeichnet. Verschwörungstheoretiker geht meistens Arm in Arm auch mit dem Vorwurf des Antisemitismus. Den kann man dir schlecht machen, denn du hast jüdische Vorfahren, eine jüdische Mutter, also per se bist du dann eigentlich auch, es vererbt sich ja über die Mutter, ne, die quasi das Judentum, also wird man dir schlecht machen können, den Vorwurf des Antisemitismus, aber des Verschwörungstheoretikers bestimmt. Hast du vor, auch wenn Corona vorbei ist, weiter in diesem alternativen Medienmilieu zu bleiben, in das du dich jetzt eigentlich hineinmanövriert hast?
Ich hatte nie die Absicht dazu, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich hier sehr wohl.
Ja, schön.
Also,
wir haben Kekse.
Ihr habt Kekse und Milch. Ja, kommt auf unsere Seite. ich sehe absolut den Reiz, den das ausmacht, für die Wahrheit zu kämpfen. Da will ich nicht mal sagen, für das Gute zu kämpfen. Ne? Denn oft, jetzt geht es ja um Lösungen. Ne? Und ich sage auch nicht, dass irgendwie die Demonstranten perfekt sind, wenn es dann daran geht, zum Beispiel zu sagen, okay, mit wem ersetzen wir denn dieselbe Regierung, die wir jetzt stürzen wollen? Ne? Da werden wir uns diese Fragen stellen müssen. Und wir haben vielleicht nicht die optimalsten Antworten. Aber was uns anheim ist oder was wir alle teilen, ist, wir versuchen uns so nah wie möglich an diese Wahrheit im Prinzip eigentlich zu brechen. Aber in Wirklichkeit ist es ja nur ein Pirsch. Denn es ist ja ein langsamer Prozess. Und das macht ihr in den alternativen Medien. Ja? Also ihr versucht das so gut wie möglich, das ist halt euer Mission Statement, tatsächlich sagen, was ist, tatsächlich beobachten, was ist. Und es gibt ja auch andere Outlets außer euch. Ich weiß nicht, was euch nachgesagt wird, aber es gibt andere alternative Medien, die werden dann sofort als rechts hingestellt oder sowas.
Das kennen wir auch. Ne?
Rubicon oder was weiß ich, RT oder wer auch immer. Die machen teilweise wirklich halt gute Berichterstattung im Sinne von einfach, die berichten tatsächlich, was ist. Ja, und natürlich ist die Welt nicht perfekt. Also vielleicht werden die auch mal was berichten, wo irgendwo Neonazis aufmarschiert sind. Dann haben die das halt dokumentiert. Aber die haben genauso dann auch die linken Autonomen, die jetzt in Hamburg die friedlich meditierenden Demonstranten angreifen. Mhm. Ja, das wird dann im Prinzip von RT dokumentiert. Das seht ihr auch wieder nicht im ARD oder im ZDF. Mhm. Ja, oder wenn dann nur ein Minisekundenbeitrag, dass wieder Demonstranten aufeinander getroffen werden, ohne zu präzisieren, wer eigentlich wen angegriffen hat. Mhm. Ja, insofern, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich kann nicht garantieren, dass ich in diesem Medium bleibe. Also dem Medium bleibe ich natürlich treu, aber in welchem Bereich, sage ich mal, ich weiter fortführen werde. Ich muss ja auch, wie gesagt, andere Kunden betreuen. Vielleicht meldet sich auch der eine oder andere. Ich arbeite sehr gerne mit allen Leuten zusammen. Aber ich kann euch nur beglückwünschen und ich sehe ja auch in der Art, wie du mich jetzt zum Beispiel interviewst, wie viel auch dir das bedeutet, wie viel dir auch Feedback von deinen Zuschauern bedeutet und was wir hier für eine Arbeit leisten. Und das ist schon eine Art und Weise, wie ich mir ja eine nicht nur gewinnbringende, aber auch erfüllende Lebensgestaltung vorstellen kann.
Eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich wollte dich eigentlich was anderes fürs Schlusswort fragen, nämlich, was ist denn das Schönste, was du je gefilmt hast?
Ja, in der Tat, glaube ich, als Filmemacher können wir da so einen sehr schönen Bogen spannen. Du hast mich als Filmemacher vorgestellt und deshalb möchte ich auch auf diese Filmemacher als Medienmensch antworten. Ich habe in der Werbung schöne Sachen gefilmt, selbst hässliche Sachen versuche ich ja schön zu machen. Ne? Also man versucht immer wieder die besten Aspekte von jedem Produkt herauszuarbeiten, ob das jetzt ein Mensch ist oder eine Pizza oder was weiß ich, irgendein USB-Stick, der jetzt verkauft werden muss, alles Mögliche. Ich versuche ja das Schöne in Dingen grundsätzlich zu sehen. Aber für mich wirklich das Allerallerschönste, und das sage ich nicht nur, weil es jetzt das Relevanteste ist, sondern weil es mich wirklich enorm berührt und ich weiß auch, dass es in Zukunft etwas ist, worauf ich zurückblicken werde, ist die Menschen, die ich jetzt filme. Und dabei meine ich nicht per se die physische Gestalt, wie sie vor mir steht, auch wenn das schöne Menschen sind. Ja, das sind nun mal keine Vermummten. Das sind clevere, intelligente Menschen, wie sie da dastehen. Was ich filme, was das Schönste ist, was ich je gefilmt habe, was schwer einzufangen ist, weil es etwas Abstraktes ist, das ist dieses Nachdenken. Denn ich filme die Menschen und ich sehe oder verstehe, was dahinter steht. Dieser Gedankenprozess, den sie durchlaufen haben, um dann erschienen zu sein. Ja? Weil das ist nämlich, wenn du weiterdenkst, genau das, was passiert ist. Und man muss ja auch mal überlegen, was die Menschen zu leisten imstande sind, wenn sie nur nachdenken. Ich meine, Ingenieure zum Beispiel, jeglicher Art, vom Softwareingenieur bis zum Bauingenieur, bis zum Medizintechniker, Zahntechniker, hast du nicht gehört, pipapo. Wir können den Mond erreichen. Ja? Du und ich, wir beide, wir können uns das nicht mal vorstellen. Wie baut man eine Rakete? Wie baut man ein Gefährt, das so gewaltig ist, so schwer ist, aber auch gleichzeitig so eine Kraft aufbringt, dass es die Erdumlaufbahn verlassen kann? Wie macht man das? Das ist nicht möglich. Also an sich würde man meinen, aber nur so lange, bis man es halt nicht erfunden hat. Wir haben den Mond erreicht, wir zielen auf den Mars, wir können Berge versetzen, wenn wir nur nachdenken. Und das ist das, was ich eingefangen habe und was ich sehe, wenn ich diese Menschen, ihre schönen Gesichter filme, die Schönheit in dem Gedankengang, in dem Prozess, den sie durchlaufen haben. Und dazu möchte ich jeden Menschen animieren, denn Denken hat noch nie geschadet.
Und diesen Menschen werden wir jetzt noch mal in deinem jüngsten Film beim Denken und beim Artikulieren der Gedanken zuschauen. Elia, ich danke dir sehr, dass du da gewesen bist. Mir hat das Gespräch sehr viel Freude gemacht. Es war sehr interessant. Ich freue mich jetzt auf deinen Film, den wir hier exklusiv ausstrahlen. Premiere sozusagen.
Ihr seid die allerersten. Ihr bekommt die Weltpremiere. Er ist, ich möchte präzisieren, auch auf meinem Kanal zu finden. Aber ich teile ihn gerne mit den Zuschauern von Noviso als allererstes.
Dankeschön dafür, dankeschön, dass du da warst, obwohl du heute Morgen erst um 6 ins Bett gegangen bist.
Also, und um 9 wieder aufgestanden bist.
Ah, ja, okay. Also ein doppeltes Dankeschön an der Stelle. Viel Erfolg beim Weitermachen bei deiner Filmarbeit. Ich hoffe, du bleibst dabei. Du bist nämlich ein unersetzlich wichtiger Teil geworden dieser Bewegung, weil du eben ihr ein Gesicht gibst, und zwar ein PR-mäßig ausgefeiltes. Und ja, liebe Zuschauer, ich danke euch auch fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und auf das nächste Mal, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und jetzt sehen wir den jüngsten Film vom 16. Mai von der Demonstration Nicht ohne uns in Dresden. Und viel Spaß dabei. Bis bald. Eure Julia.
Ich halte die Berichterstattung von den öffentlich-rechtlichen Medien, aber eben auch von Zeitungen wie Taz, FAZ, Spiegel und so weiter für völlig unausgewogen. Ich halte es eigentlich gar nicht für eine Berichterstattung, sondern eigentlich für eine Meinungsäußerung, weil es immer sehr tendenziös ist und sehr wenig Belege dazu genommen werden und weil es eben auch nicht neutral ist. Und ich finde, wenn man uns erlauben will, ein mündiger Bürger zu sein, dann brauchen wir Berichte und kein Framing. Ich mache es immer so, dass ich mich in den Medien, in den öffentlich-rechtlichen Medien informiere, aber eben auch in alternativen Medien informiere, und ich gucke halt immer sehr auf Quellen und bilde mir natürlich daraus eine eigene Meinung, und meine Meinung ist, ich brauche vor Corona keine Angst haben.
Scheiße, das ist alles dummes Gequatsche, das ist Verschwörungstheorie-Mist. Boah, ich hasse solchen Scheiß.
Was würden Sie den Leuten gerne sagen?
Ich würde gern sagen, dass sie sich eigentlich einfach mal an die Regeln halten sollen. Die sollen sich einfach mal an die Regeln halten.
Warum?
Diese ganzen Verschwörungstheoretiker, die sollen sich alle mal nach Hause begeben. Weil ich will mich nicht anstecken lassen und auch meine Familie nicht. Das ist der Punkt.
Kennen Sie jemanden, der Corona hat?
Nein, kenne ich nicht, aber...
also ich fand, als es losgegangen ist, die ersten beiden Wochen, wo sie da wirklich gesagt haben, okay, wir müssen jetzt hier mal die Leute runterfahren und erstmal gucken, was jetzt passiert, das fand ich in Ordnung. Hab dann noch selber die Zahlen immer mitgeschrieben und ich glaube, am Ende März war das. Da habe ich gesehen, dass die aktiven Fälle rückläufig gewesen sind. Und habe dann gedacht, okay, normalerweise müssten jetzt die Maßnahmen runterfahren, mal alles offen machen und gucken, ob es jetzt wieder ansteigt. Und das ist nicht passiert. Und da habe ich mir gedacht, bin ich jetzt bescheuert? Oder läuft hier irgendwas schief? Und dann bin ich in die Recherche gegangen im Netz und habe dann zum Glück, also das erste Video, was ich gesehen habe, ist das von dem Professor Bakhti gewesen. Dort habe ich gedacht, das war für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein anerkannter Fachmann und der gibt es eigentlich so wieder, wie ich es empfinde. Na? Und das war für mich so erleichternd, weil ich wirklich, ich habe da zu Hause gesessen und habe mir gedacht, bin ich jetzt bekloppt? Was passiert denn hier?